Ein Freund von mir aus Australien hat auch ein Spiel für das Neo Geo entwickelt. Es heißt Project Neon. Hast du mal davon gehört?
Have you heard about it?
Yeah, yeah. Is this?
Ist es Sascha?
Sascha Reuter.
Ja, ja, Sascha Reuter. Ich weiß, Matt war vermutlich mit ihm wegen Neo Geo Coding in Kontakt. Davon weiß ich wohl. Ich habe mitbekommen, dass er unglücklicherweise auf Kickstarter das Geld nicht zusammenbekommen hat, welches er dafür haben wollte. Aber ich glaube, er treibt die Produktion weiter voran. Ich freue mich, darauf zu sehen, was er so macht. Es ist immer gut, neue Shoot'em-ups auf dem Neo Geo zu sehen.
Yeah, looking forward to see what he does. And it's always good to see a new shoot'em-up on the Neo Geo.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum, hätte ich jetzt fast gesagt.
Es gab einen Vorfall.
Es gab einen Vorfall, ja, einen Hundevorfall. Sorry, dass jetzt 4 Wochen rum sind, aber jetzt ist endlich wieder Ewig gestern mit den Retro Boys. Und ich bin Markus.
Und ich bin Tobi. Hallo. Hallo Markus.
Hallo Tobias.
Und wir haben einen Gast heute Abend dabei, beziehungsweise wir sind zu Gast. Sascha, guten Tag.
Moin, moin. Hi.
Hi. Ja, Sascha Reuter ist zu Gast. Und zum zweiten Mal sprechen wir heute über einen Shooter. Zuletzt war es Apidia. Heute ist es ein anderes System, andere Zeit, dennoch ähnliches Genre. Und der Anlass ist, dass der Sascha einen Shooter entwickelt hat unter seinem Label Fullset. Und der heißt Project Neon und der ist fürs Neo Geo.
Das ist korrekt.
Und darum freuen wir uns, dass du hier bist erstmal. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Bei mir, mit euch.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen in deinen heiligen Hallen.
Wir hatten das große Glück, dass Sascha auf dem Weg zur Gamescom nochmal ein Stündchen Zeit hatte für uns. Und in dem Zeitfenster konnten wir ihn abgreifen und ja, quatschen ihn ein bisschen voll und fragen ihn aus zum Thema Neo Geo, oder?
Ja, bevor wir jetzt groß einsteigen, wir haben ja gerade das Cold Opening gehört. Da haben wir ja 2020, das ist schon sehr, sehr lange her, im Mai 2020 mit Mike Tucker gesprochen. Das war bevor Corona so richtig losging.
Mike Tucker vom Bitmap Bureau vielleicht noch hinterhergeschoben.
Ja, sehr gut. Genau, da haben wir mit ihm über Xenocrisis gesprochen und da kamst du halt zur Sprache. Wie ist denn das, wenn du das so hörst von damals? Leider ist der Kickstarter nichts geworden. Wie fühlt sich das an, wenn du das jetzt so hörst?
Und was hat es damit auf sich?
Ja, ja, ziemlich gut fühlt sich das an, weil das eigentlich gar nicht so schlecht war. Der Kickstarter ist auch gar nicht bis zu Ende gelaufen. Der startete ganz gut und ist dann ein bisschen langsamer geworden. Und dann habe ich mir so darüber Gedanken gemacht, so was wäre, wenn das halt nicht klappen sollte jetzt mit der aktuellen Traction, die es halt hatte. Und habe halt geguckt, was würde ich halt alternativ machen. Und dann normalerweise, wenn ich irgendwie sehe, so, ne, wenn es halt irgendwie irgendwo hapert so und ich kann irgendwas machen, um quasi das Ganze zu unblocken oder irgendwie selber irgendwas machen. Ich habe halt quasi ja in der Mitte vom Kickstarter den Kickstarter abgebrochen und habe einfach einen Webshop aufgezogen auf Shopify. Den habe ich auch heute noch und habe quasi das Ganze darauf umgeleitet. Und das lief auch sehr gut und sogar besser, als es auf den Kickstarter lief. Von daher ist das eigentlich, das klingt so dramatisch jetzt, wenn man das so hört, wie Mike das da erzählt hat. Aber das war eigentlich gar nicht dramatisch. Das war eigentlich das Beste, was passiert hätte können, weil es ist halt auch nicht so, dass halt ein Kickstarter ist halt auch nicht frei. Das heißt, du bezahlst dann natürlich auch zusätzlich Gebühren und mehr, als wenn du jetzt irgendwie deinen eigenen Webshop irgendwie betreibst.
Ja.
Also das klingt so dramatisch so, aber eigentlich war das was Positives. Also von daher, jo, das klingt schon lange her, so, ne? Als ich das eben so gehört habe, dachte ich so, okay, das Interview muss ja wirklich irgendwie 2019, 2020 gewesen sein. Du sagst gerade, es war 2020. Ja, Und seitdem ist viel passiert. Also auch mit dem Bitmap Borrow Guys noch viel in Kontakt gewesen. Könnte ich jetzt schon ein bisschen ins Detail gehen, so, also, aber vielleicht kommen wir da sowieso gleich als Teil der Journey irgendwie sowieso dran vorbei an ein paar Themen, wo ich das reinspringen kann. Aber der Kontakt ist weiterhin da und wir tauschen uns aus, wir helfen uns gegenseitig. Genau, und vielleicht kann ich da gleich nochmal ein bisschen was zu sagen.
Auf alle Fälle, das wird sich bestimmt ergeben. Vielleicht nochmal so ganz kurz so ein bisschen geframed für diejenigen, die dich nicht kennen und die das Spiel auch nicht kennen. Du bist schon länger in dem Bereich unterwegs oder beziehungsweise tummelst dich ja schon ewig irgendwie so in IT- und Startup-Szene, sage ich mal, rein beruflich. Bist jetzt an dem Punkt, wo du Spieleentwicklung hauptsächlich machst. Mhm. Für das Neo Geo ist Project Neon entstanden. Was für eine Bedeutung hat das Neo Geo für dich? Es ist jetzt ja nicht die größte, bekannteste, populärste Konsole aller Zeiten. Und
na,
ja, hier in unserer Runde zu dritt vielleicht schon. Aber so da draußen ist es jetzt, ne, vielleicht nicht vergleichbar mit einem Super Nintendo oder einem Mega Drive oder sowas, was man so kennt eben. Also was hat dich zu diesem Neo Geo geführt?
Boah. Also erstmal so aus meiner Sicht ist das Neo Geo so the pinnacle of 2D Consoles, gerade wenn es irgendwie Cartridge, Memory Mapped basierende Konsolen halt geht. Das war quasi die letzte Konsole, bevor es 3D, CD etc. weiterging. Und ja, ich mag die 16-Bit-Aesthetic so und ich mag halt auch viel große Sprites auf dem Bildschirm halt und viele Bullets zum Beispiel. Ich spiele eigentlich hauptsächlich fast nur Shoot'em-ups. Heißt nicht, dass ich da besonders gut drin bin. Wer meinen Discord-Namen kennt, weiß, dass ich da Coinfeeder heiße, um so ein bisschen Expectation-Setting zu machen, bevor man überhaupt mit mir spricht. Also, ne, ich werde halt besser und habe halt Spaß daran. So, bin jetzt aber nicht irgendwie der jetzt irgendwie jedes zweite Shoot'em-up halt irgendwie one sieht. Ja, aber das Neo Geo war früher immer, Tobi, wir haben schon mal drüber gesprochen gehabt, so ein bisschen nebenbei beim Mittagessen, wollte ich gerade sagen, war halt immer so ein Mythos halt damals. Ne? Wir hatten irgendwie alle Mega Drive und ein Super Nintendo und keine Ahnung und davor, oder passt ja sogar noch zeitgleich, den Amiga. Und Neo Geo haben wir halt hier oder da mal gehört so und in Magazin war vielleicht mein Screenshot drin, wurde aber natürlich auch nicht so gecovert, weil es halt irgendwie keiner hatte. So, und es war halt immer so ein Mythos, ne? Es war irgendwie, ich kenne jemanden, der wen kennt, der Onkel, der ist stationiert an der US-Basis in München. So, und der hat ein Neo Geo. Also es war halt einfach so, eigentlich nicht real, so, ne? Wir haben es halt nicht wirklich nie zu sehen bekommen, außer irgendwie von Screenshots. Ich zumindest und die Kumpels, so mit denen ich rumgegangen hatte. Und genau, und ich bin quasi 2015, glaube ich, habe ich wieder angefangen, mich mit Retro, also mit den alten Systemen wieder mehr auseinanderzusetzen und auch meine Sammlung wieder mehr aufzubauen. Und dann habe ich mir unter anderem halt dann auch die Sachen zugelegt, die ich halt, wo ich damals keinen Zugriff drauf hatte. Und das war das Neo Geo. Und ich muss gerade überlegen, ich habe da zu dem Zeitpunkt dann halt auch angefangen, Arcade-Cabinets zu sammeln. weil man quasi immer, wenn man Recherche gemacht hat, war halt immer so, wenn man geguckt hat, okay, welches ist jetzt die definitive Version von irgendeinem Game, dann kam, keine Ahnung, Mega Drive, vielleicht auch manchmal Dreamcast oder Super Nintendo so, aber dann war immer so, ja, aber es ist eigentlich ein Arcade-Spiel und es war auf, keine Ahnung, ein CPS2 oder auf Neo Geo oder weiß ich was halt so. Und ja, wie gesagt, es ist meiner Meinung nach das System, was das ultimative 2D-System eigentlich, was noch voll Cartridge-basierend ist. Und wenn ich Cartridges sage, dann meine ich halt auch, wie gesagt, Memory-Mapped Cartridges, die quasi den Systemadressbereich erweitern oder über den Adressbereich halt ansprechbar sind und nicht irgendwie, was wir heutzutage haben, was so Glorified CF-Cards quasi sind manchmal, ne? In moderneren Systemen wie zum Beispiel der Switch. Ja, das ist so, wie ich zum Neo Geo gekommen bin.
Was mich jetzt als großer Neo Geo-Fan, ich bin wirklich Fan, ich habe unsere 167. Folge, glaube ich, war es, da habe ich, als das AES Plus angekündigt wurde, da habe ich eine Folge gemacht, meine Geschichte mit dem Neo Geo ganz ähnlich, dieses Mythos und Screenshots und so immer haben wollen, aber nicht wissen, wie, also woher. Also,
weil, und wovon.
Und wovon. Also, aber das AES Plus, was ist das für dich? Also was macht das mit dir, dass das angekündigt wurde? Also für mich war das natürlich mega, weil das Neo Geo, ich war in Paris mal in einem Laden und da standen Neo Geo Spiele und die gehen halt fünfstellig über den Ladentisch.
Ja, ja. Ich weiß auch, welchen Laden du meinst. Blau auf weiße Tüten.
Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Ich habe mir nur ein Mega Drive Spiel gekauft, weil Neo Geo ging nicht. Das ist halt unfassbar teuer. Ja. Und wenn ich dann denke, ja gut, jetzt kann ich mir eine neue Cartridge und die Konsole kostet 200 Euro und die Cartridge kostet 80 Euro, $90.
Ja.
Ja, super affordable. Also kann ich mir halt leisten. Ja. Was ist das für dich? Was macht das?
Also ich bin da großer Fan von. Als ich das initial gesehen hatte, auch wenn ich so ein paar Leute kenne, die damit irgendwie involviert waren, habe ich da nichts vorher von gewusst. Ich habe das genauso quasi erfahren wie alle anderen auch und habe das gesehen und dachte halt erstmal so, okay, was ist das jetzt? So Mini-Konsole oder so. Mhm. Das war auch noch bevor, also es ging dann ziemlich schnell, dass dann irgendwie erwähnt worden ist, wer halt da irgendwie involviert ist und so. Und als ich das initial gesehen hatte, so meine erste so Reaktion oder das erste Gefühl war so, naja, wird ja irgendwie wieder so ein keine Ahnung, x86 basierendes Emulationssystem halt irgendwie sein, ne?
So ROM-Dumping und so?
Ja, naja, so wie die ganzen Mini-Konsolen, die wir halt, ja genau, so wie diese ganzen Mini-Konsolen, die wir von Sega und Nintendo und so bekommen haben. Und dann hat man ja schon gesehen irgendwie, nee, das Ding irgendwie full-fledged und hat irgendwie den ganzen originalen I.O., also ne, von irgendwie den DE oder DB15-Ports zu den Cartridges wirklich und alles interchangeable und auch ein Analog-Output und den internen Upscaler beziehungsweise das direkte digitale Signal halt auch von dem System. Und dann wurden ja auch immer mehr Details halt, sag ich mal, bekannt gegeben. Und ich bin dann Fan von, natürlich, aus mehrerer Hinsicht so. Also ich persönlich, es ist jetzt nicht so, dass ich halt super giddy drauf bin, weil ich habe halt bestimmt irgendwie, ich sag das nicht, weil ich irgendwie angeben will, ich brauche das zum Testen. Ich habe halt irgendwie 20 Neo Geo Systeme halt so, ne?
Ja, pick mal ein.
Verschiedenste AES-Revisionen und MPOS 4-Slots, 6-Slots, 2-Slots, 1-Slots und da gibt's ja auch noch diverse verschiedenste Revisionen.
Mhm.
Und das vielleicht schon wieder ein ganz guter Hook hier, Bitmap Borrow zu erwähnen. Die haben sogar noch mehr und die haben halt auch das Testen mitgeholfen von dem Spiel, als es dann fertig war.
Ja.
So, ich hatte zwar schon eine hohe Confidence mit dem, was ich so covern konnte, quasi irgendwie an Test-Coverage, aber die haben das dann original jemanden bei sich in die Hand gedrückt und haben gesagt, so, hier ist unsere Testmatrix, die wir auch benutzt haben für Xenocrisis und haben quasi die gleichen Tests quasi auch mit Project Neon gemacht. Und ja, deswegen, also für mich so ist es cool, ich habe mir das Ultimate bestellt, so,
ja, weil ich
es
auch.
Halt, es ist so, es ist halt vom Preis schon fast absurd halt so, ne? Also wenn du es dir reinziehst irgendwie, ich weiß nicht jetzt in Euro, aber in Dollar, US-Dollar sind es irgendwie, ich glaube 1000 US-Dollar oder so.
900 sind es in Euro.
Und du kriegst das System, du kriegst zwei Arcade-Sticks, du kriegst noch einen Controller dazu.
Memory Card.
Die Memory Card und dann kriegst du irgendwie, was war das? Zehn Games dazu halt so. Und wenn du dir dann irgendwie ausrechnest, was dann irgendwie ein Part kostet oder was so ein Game ist dann noch günstiger als diese $90 halt, wenn du es einzeln kaufst halt so. Und dann denkst du dir schon, wie soll das profitabel sein? Natürlich haben die irgendwie Economies of Scale so, ne? Also die werden halt schon ein paar mehr davon verkaufen, aber auch nicht absurd viel. So, das ist schon, also für das, was da reingeht, sage ich mal, in Engineering und was die da rauspacken, so, ne, an Elektronik und Plastik.
Mhm.
Und wenn ich Plastik sage, dann Plastik ist kein kleiner Teil für die, zumindest die Homebrew-Szene. Also es gibt nicht viele Leute, die irgendwie jetzt Molds haben, um jetzt irgendwie noch die Shells halt für AES und MPOS halt herzustellen in vernünftiger Qualität. Dann AES haben ja auch Snapcases, so, die sind auch relativ kompliziert halt zu machen.
Ja,
so.
Die sind aber auch echt schön.
Ja, die sind echt schön so. Aber wenn du die halt irgendwie als Homebrew-Entwickler kaufst und das ist egal, ob das irgendwie ich bin oder auch irgendwie Xenocrisis oder Bitmap Borrow, die vielleicht noch ein paar mehr machen so, die sind nicht ganz so affordable. Also ich habe manchmal so in den Diskussionen, aber da bin ich auf den anderen Podcast zum Beispiel, ging es dann auch so und das haben halt auch mehrere Leute jetzt schon irgendwie auch konsistent beantwortet, immer wenn es darum geht, ja, warum sind die Spiele denn so teuer? Und guck mal, das AES, da kriege ich jetzt mal Metal Slug für $80. Aber erstens ist das ein IP, was schon der...
Du meinst das AES Plus jetzt, ne?
Ja, ich meine auch Metal Sales Luck und die ganzen Spiele, die du da bekommst, so, die sind quasi, die haben ihr Geld schon gemacht. Mhm. So, ne? Mhm. Und wenn die die auf dem, jetzt auf ihrer eigenen Plattform oder auch auf irgendeiner anderen Plattform, wo man halt diese Neo Geo Collection sieht, da ist halt nicht unbedingt viel Marge halt. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, dass wir Homebrew-Developer, also es ändert sich jetzt ein bisschen was, glücklicherweise, aber wir haben schon alleine $80 fast fürs Plastik ausgegeben, mhm, für irgendwie eine AES-Variante von einem Spiel. Mit der Shell, mit dem Snapcase, mhm, und so weiter und so fort. Deswegen ist das dann natürlich schon aus dem Kontext nochmal nicht aus dem Consumer, sondern selbst aus dem Producer-Sicht so extrem absurd halt so vom Preis halt so, ne? Wie gesagt, die werden halt da ein bisschen andere Anzahlen halt, sage ich mal, produzieren, aber es ist schon, es kann nicht zu profitabel sein, sagen wir es mal so. Also ich glaube, das ist mehr so ein Kickstarter für die Brand und dass da was passiert und dass die Fans da heiß gemacht werden und so. Mhm. Ich glaube nicht, dass das gemacht wird aus irgendwie dem riesen finanziellen Payback, der da kommen wird. Also das.
Da muss man sich auch fragen, wer die eigentliche Zielgruppe ist.
Also ich?
Da gibt's eine, ja, bist schon mal einer.
Also ich glaube, 80% haben das gekauft, Leute, die schon Neo Geo haben.
Also ich habe keins, ich wollte halt immer eins haben.
Ja, genau, das sind genau die Leute, die wie du, ne, die immer eins haben wollten, aber unerschwinglich oder nicht verfügbar. Jetzt ist es halt mega convenient zu bekommen.
Ja. Ich meine, 900 € sind auch viel Geld, aber wenn man sich halt die Preise bei eBay anguckt, das ist halt ein Witz.
Ja, ja, klar, logisch. Und du kriegst eine authentische, und ich bin da highly confident, dass die delivern, gerade mit den Leuten, die da involviert sind. Da stecken nicht nur mit der Technik, so mit Yotego und Furtech, aber auch irgendwie die Firmen, die dahinter stecken, so. Embracer ist mit Playern verbunden. Embracer hat das Embracer-Archiv in Schweden, wollte ich gerade sagen. Oh mein Gott, ich hoffe, hab jetzt nichts Falsches gesagt. Und die kennen sich aus mit der Materie, die wissen, worum es da geht und die haben jedes Spiel, jede Hardware, alles, was es jemals gab, eigentlich da zur Hand, so. Und wie es halt, sag ich mal, von der Architektur oder von der Hardware halt her geplant ist, ja, kriegen wir, wenn das alles so klappt und da nichts zwischenkommt, eine 1:1 Experience halt, so besonders, wenn du ein CRT halt dranhängst, so. Und quasi auch, wenn du ein HDMI-Display oder dein LG jetzt da irgendwie dranhängst, dann wird das auch ziemlich gut sein halt, so, weil das halt nicht von analog wieder zurück, mhm, erstmal auf digital muss halt, so, ne, weil es halt direkt digital abgegriffen wird. Was auch in Neo Geos geht, also es gibt auch, ihr kennt das sicherlich für N64 und sowas, den HDMI-Mod, ja. Das gibt's halt auch schon seit Ewigkeiten fürs Neo Geo, also ist nicht unmöglich, aber da kriegst du es halt alles, ne? Du kriegst es alles in eine Box, du kannst alles von damals anschließen, du kannst deinen alten Fernseher anschließen, du kannst deine alten Spiele reinpacken, du kannst die neuen Spiele in dein altes System reinpacken und du kriegst halt zusätzlich dem HDMI-Output, du kriegst das Overclocking, haben ja, sie auch stimmt, angekündigt, ja. So, was auch super interessant ist, gerade für irgendwie Metal Slug oder so, was, mhm, ja wirklich manchmal sluggisch läuft, sagen wir es mal so. Ja, also von daher, ich bin da guter Dinge. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es jetzt alles irgendwie für Homebrew-Developer jetzt irgendwie verändern wird. Ich glaube nicht, dass der Markt jetzt irgendwie so viel größer wird.
Aber ein bisschen größer.
Ein bisschen größer, ja, aber dann sind die Leute, die dann vielleicht einsteigen, haben aber auch vielleicht eine andere Preissensibilität halt so und es macht halt einfach für Homebrew-Developer, würde es finanziell einfach, selbst wenn irgendwie, weiß ich nicht, die Marge noch so groß wäre oder so, was sie nicht sein kann, wenn man auf einmal Spiele für $80 halt irgendwie verkauft, das, ja, keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass Homebrew-Spiele jetzt auf einmal das gleiche kosten. Mhm. Das macht halt einfach keinen Sinn, weil es ist so, können wir auch, vielleicht kommen wir da nachher noch irgendwie anders hin, aber es ist so schon hart, das irgendwie sustainable hinzubekommen. Mhm. Wenn du mal schaust, die Leute, die mal Neo Geo Spiele gemacht haben, von Neobits, der damals Night Chance gemacht hat, zu NG Dev Team, die sich jetzt hauptsächlich auf modernen Plattformen und auf ihre Switch Releases erstmal konzentriert haben und so weiter und so fort.
NG, das ist doch Gunlord, ne?
Ja, genau, mhm, richtig. Genau, und Neo XYX, was das einzige andere Vertical Shoot'em Up oder überhaupt Vertical oder Tate Game fürs Neo Geo ist, genau, auch aus Hannover.
Ja, ich weiß, ich habe schon ein paar Mal versucht, die zu erreichen, weil ich mit denen über Gunlord sprechen wollte und da wurde sich nie zurückgemeldet.
Nee, das ist schwierig. Nächstes Thema. aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass es halt, selbst wenn die Spiele, wie du schon gesagt hast, also die Homebrew-Spiele gehen ja auch jetzt nicht für $80 weg, so, nee, ne? Die kosten dann, weiß ich habe es jetzt lange nicht umgerechnet, aber wahrscheinlich so 350 €, irgendwo da, so zwischen 350 und 400 €. Und selbst so ist es eigentlich für ein Studio, was nur Neo Geo macht, halt, weil halt die Plastics, die PCBs, die gesamte Herstellung, die Entwicklung des neuen Titels, das ist halt so aufwendig und du willst halt ja auch nicht irgendwas delivern, was halt irgendwie das Neo Geo nicht zumindest ansatzweise halt ausreizt halt so, ne? Und von daher weiß ich nicht, es gibt jetzt viel Hoffnung halt so, dass da irgendwie SNK oder Play-In halt mit den Homebrew-Developern zusammenarbeiten wird, aber ich weiß nicht, ob es dadurch wirklich mehr sustainable oder noch weniger sustainable wird, weil, ja, keine Ahnung.
Ja, bin sehr gespannt auf jeden Fall. Was wird das Ding kosten?
Die Konsole?
Ja.
200.
200,
ja. Es gibt so ein Megapack halt so, Ultimate Pack, das kostet halt $1,000, aber dafür sind da halt 10 Spiele bei, das System, 2 Arcade-Sticks und noch ein Controller und eine Memory Card und das ist halt einfach, ja, einfach absurd. Also wahrscheinlich haben sich Leute alleine den Card voll gemacht, irgendwie online, den Shopping Card mit irgendwie Memory Cards, weil geile Memory Cards, die nicht batteriebasierend sind und so, die kosten auch normalerweise mehr. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass da viele Leute einfach alleine auch Memory Cards jetzt für den Preis und da erstmal irgendwie einen guten Stock aufgebaut haben. I don't know.
Okay, jetzt sind wir gerade schon so ein bisschen eingetaucht ins Neo Geo und ich habe vorhin kurz gedroppt, dass du schon eine Weile unterwegs bist im IT-Bereich, in der Startup-Szene und so weiter. Jetzt machst du Spiele. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz so ein bisschen deine Journey erzählen, wie du von diesem beruflichen Thema, du hast bei Atlassian gearbeitet in Australien, lebst dort übrigens auch, hin zur Spieleentwicklung, die du jetzt ja hauptsächlich machst und wie hat möglicherweise deine berufliche Erfahrung, die du vorher sammeln konntest, Einfluss auf das, was du jetzt machst und was musstest du auch neu dazulernen?
Boah, da müsste ich eigentlich relativ weit ausholen, was immer riskant ist, sagen wir es mal so. Dann sitzen wir hier wahrscheinlich übermorgen noch. Ja, du hast schon gesagt, ich habe mich halt viel in dem IT-Bereich, wie du es so schön gesagt hast. Oder wie
ja,
man
klingt ein bisschen boomermäßig, aber...
Ja, ja. Genau. Also ich habe, um so mal ein bisschen zurückzugehen, aber dann relativ fast forward halt, mein erster Job war hier in Hannover. Ich war fertig mit der Schule so und hatte irgendwie schon einiges an Erfahrung irgendwie privat halt irgendwie aufgebaut halt. Nicht nur irgendwie dieses Allgemeinnützige wie irgendwelche Windows-Geschichten, aber auch irgendwie eigene Router mit Linux gebaut und so ein bisschen geguckt, wie Networking funktioniert und habe quasi, als ich mit der Schule fertig war, bin ich relativ steil eingestiegen bei einem Internet-Service-Provider hier in Hannover. Das war so ein lokaler Provider, der hieß Abel. Und da hatte ich mich eigentlich für ein Internship beworben und wie ich überhaupt auf die gekommen bin, ist, ich hatte weiterhin zu Hause noch Dial-Up, so, das war noch vor DSL. Wir hatten zwar ISDN, so, aber beide Kanäle konnte ich auch nicht immer benutzen und die Telefonrechnung ist auch immer explodiert und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, wir haben damals dazu nicht Memes gesagt, aber vielleicht könnt ihr noch euch an dieses JPEG oder GIF oder was auch immer es war erinnern, wo jemand mit einem Schild in der Hand steht, so will work for bandwidth. So, und das war quasi meine Mission. So, erstens wollte ich was mit Computern machen und damit mein Geld verdienen, aber ich wollte irgendwo arbeiten, wo es halt Bandbreite gibt. So, und so bin ich quasi beim Internetprovider gelandet, wollte da eigentlich nur, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die, ne, irgendwie jetzt mit, also auch wenn ich ein bisschen Vorkenntnisse hatte, das war ja alles nicht so in einem professionellen Umfeld so. Ich bin da eigentlich hin mit der Expectation, vielleicht kriege ich halt irgendwie einen Ausbildungsplatz oder ja Internship oder so. Und dann ist es aber relativ, das ist auch eine ganz skurrile Geschichte, aber das erzähle ich euch wann anders. Aber das ist quasi relativ schnell eskaliert dann, dass ich da quasi eine Festanstellung halt bekommen hatte. Und der einzige Typ, der da gerade noch irgendwie, sage ich mal, alles so gemacht hat, von irgendwie Backbone-Router bis irgendwie Core-Switching, es klingt alles ein bisschen over-sophisticated, eigentlich war das da sehr scrappy, sage ich mal so. Der hat mir Hallo gesagt und hat dann gesagt, ja, schön, dass ihr da sind, ich gehe auch nächste Woche irgendwie in Urlaub. So, hier haben sie mein Buch über BGP V4 und hier für irgendwie interne Routing-Protokolle und keine Ahnung und wurde quasi so reingeschubst. So. Ja. Und hab dann da sowohl wie auch bei Firmen, wo ich danach gearbeitet hatte, die auch oftmals irgendwas mit Internet-Provider quasi gemacht haben. Also jetzt irgendwie dann, irgendwann gab es ja auch DSL und was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe eigentlich die ersten, sage ich mal, 7 oder 8 Jahre so ziemlich alles gemacht, was irgendwie mit dem Internet zu tun hat. Halt. Diese ganze Internetinfrastruktur quasi, das war eigentlich so, das habe ich halt die ersten, sage ich mal, 5, 6, 7 Jahre gemacht und dann habe ich das quasi komplett umgekehrte davon gemacht. Gar nicht scrappy, sondern super enterprisey, alles, was geht quasi irgendwie von der Architektur und von der Hardware und so weiter. Da habe ich bei Rossmann gearbeitet für 5 Jahre und die waren wesentlich anders aufgestellt als jeder Internetprovider, den ich, die hatten sogar eine schnellere Internetverbindung.
Okay. Oh,
ja, ich weiß.
Also endlich, was du wolltest.
Oder zumindest, also mein Ziel hatte ich erreicht, sage ich mal, schon bei dem ersten Arbeitgeber. Witzige Anekdote noch, die haben mir die Standleitung direkt, weil ich in der Nähe gewohnt hatte, haben mir die Standleitung nach Hause bezahlt.
Ach geil.
Ja, genau, richtig.
Mega.
Das war zwar eine ISDN-basierende Standleitung, aber es war eine Standleitung, ne? Also kein musstest dich mehr irgendwie wählen. Anyways, so, also von super scrappy zu super enterprisey und dann hatte ich davon aber auch irgendwann so ein bisschen nicht die Nase voll, aber ich hatte so immer das Gefühl, so nach dem Motto, oh, du musst was Eigenes machen. Irgendwie bist du immer, erreichst du irgendwie den Deckel zu schnell und so hast mehr Ambitionen, als du da eigentlich irgendwie auf die Straße bringen kannst. Und dann habe ich Doctape gegründet in 2011 zusammen mit 2 anderen, unter anderem dem IT-Leiter damals von Rossmann. Okay. Als ich gesagt habe, ich gehe, hat er gefragt, wohin?
Doctape war so eine Art Dropbox.
Ja, genau. Ne? Allerdings war Dropbox dann noch so ein bisschen sinken zwischen 2 verschiedenen Computern oder mehreren Computern. Die hatten gar nicht so dieses Cloud-First-Ding mit irgendwie Web-Oberfläche, mit irgendwie Previews und so weiter und so fort. Und das war quasi Doctape. Doctape war quasi Google Drive, bevor es Google Drive gab.
Oh.
Das, ich glaube, Google Drive kam in 2013 raus. Und um das jetzt auch wieder ein bisschen schneller nach vorne zu spulen, das wurde dann irgendwie 3 Jahre später, habe ich das an Atlassian nach Australien verkauft gehabt. Und jetzt ist das, was das Team und ich da gebaut haben, quasi die Infrastruktur hinter Jira, Confluence, Trello und Bitbucket LFS, wenn es um Attachment-Handling geht.
Und das ist wirklich der Punkt, an dem ich auch beeindruckt war, weil also die Tools, die du gerade genannt hast, Jira, Confluence und so von Atlassian, das sind tatsächlich Tools, die ich auch viele Jahre in meinem Job habe benutzen müssen, sage ich bewusst.
Hast du mal einen Tracker-File, hast du mal einen Mod-File reingezogen auf Jira?
Nein.
Ja, mach mal. Funktioniert.
Ich war nie großer Freund von den Produkten. Aber das war halt ein, wie du gerade gesagt hast, ein riesen Enterprise-Ding und das kannte ich aus beruflichem Kontext von meinen ganzen Kunden und so weiter. Das war wirklich die große weite Welt. Das war big irgendwie und da habe ich dann irgendwie mitbekommen, dass du ja mittlerweile in Australien lebst und da arbeitest. Das fand ich schon sehr beeindruckend.
Genau, seit 2014 mittlerweile. Also, ja.
Okay, wenn man jetzt einen ähnlichen Hintergrund hat und auch gerne Neo-Geo-Spieleentwickler werden möchte, welchen nächsten Schritt würde man dann machen müssen?
Also am besten erstmal irgendwie, wenn man noch kein Spiel gemacht hatte, so wie es bei mir quasi in 2019 war. Ich wollte immer. Und als ich irgendwie klein war und meine Amiga hatte, habe ich halt natürlich viel rumprobiert irgendwie. In Deluxe Paint meine, ich wollte gerade sagen Sprites, aber Brushes quasi gemacht und hatte aber nicht irgendwie genug Input von um mir rum, um jetzt irgendwie zu lernen, wie man jetzt irgendwie Spiele programmiert. Und da war ich halt auch noch sehr, sehr klein. Und dann bin ich halt, wie gesagt, viel mehr in diese ganze Unix-Geschichte, Networking-Geschichte etc. abgetaucht. Und dann habe ich irgendwann auch in dem Bereich ja, wie gesagt, gearbeitet und bin ich nie dahin wirklich zurückgekommen, jetzt irgendwie Spiele zu entwickeln, bis eigentlich 2019. Also quasi das Jahr, wo Project Neo noch angekündigt war, war auch quasi, wo ich angefangen hatte, überhaupt Spiele zu machen. Das ging alles sehr, eskalierte sehr, sehr schnell. Very quickly. Ich habe 2019 quasi, und das würde ich halt auch anderen Leuten empfehlen, mir Pico 8 runtergeladen. Ich weiß nicht, oder Pico 8, ich weiß nicht, ob das allen was sagt, aber das ist quasi eine Fantasy-Konsole mit 16 Farben und ein paar Sprites, die man auch direkt quasi in Pico 8 malen kann. Also es ist quasi so eine Spieleentwicklung mit Limitierungen, die eigentlich mehr so einem, sag ich mal, NES, ein bisschen stärkeren NES irgendwie entsprechen. Du kannst ein bisschen Lua-Code schreiben, quasi für deine Game-Routine. Und das ist meiner Meinung nach der beste Start, weil du halt ist sehr, du kannst alles machen, aber alles ist sehr constrained. Wie gesagt, 16 Farben, du hast ein Limit irgendwie, wie viel Zeilen Code du schreiben darfst und hast CPU, weiß ich gar nicht, inwiefern das irgendwie gedeckelt ist. Aber die Auflösung ist auch, weiß ich, fast Gameboy-mäßig so 160x160. Ich weiß es nicht genau, was es jetzt hat. Und es gibt auch verschiedenste Fantasy-Konsolen. Aber Pico 8 hat man öfter, glaube ich, schon mal irgendwie, wenn man so very pixelated Games auf Twitter oder auf X heutzutage sieht, dann sieht man oftmals irgendwas in, ich habe jetzt das und das in Pico 8 gemacht. Und
128x128
übrigens. Ja, siehste, guck mal, war ich doch gar nicht so weit. Aber natürlich ein Multiple.
Du kannst in Pico 8 aber auch gleich testen, du kannst spielen.
Ja,
da
ja,
drin,
ja,
ne?
Also ja, genau. Es ist alles in allem. Es ist quasi eine Fantasy-Konsole, aber so ähnlich, sage ich mal, ein bisschen wie ein C64. Den hast du ja auch eingeschaltet und konntest Basic schreiben.
Aber also, du, ne? Du hast es, also ich stelle mir das vor, ich kannte es vorher nicht. Ja. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so eine Mischung aus Emulator, aber gleichzeitig mit Entwicklertool.
Ja, ja, ja. Nicht, ja, Emulator oder, also wir
also
meinen
Emulator
das
halt, in Anführungsstrichen.
Du kannst es quasi direkt dort halt abspielen.
Ja, genau.
Du kannst halt quasi Pause machen, kannst deine Tiles editieren, kannst deinen Code ändern und es ist alles in einem. Du musst dir nicht überlegen, oh, welche IDE nehme ich jetzt? Du lädst nicht irgendwie Unity oder Unreal irgendwie runter und kannst theoretisch ein AAA-Game machen, bist aber total irgendwie
überfordert
oder hast halt einfach zu viele Tools, dass du dich verlierst in Sachen so. Und deswegen ist es da so, dass halt von Farben bis Auflösung bis Code und so gibt es halt Limits. Und das macht nicht nur kreativ, sondern das nimmt auch diese Hemmschwelle irgendwie komplett abzudriften halt so, ne? Und jetzt irgendwie, oh, du willst ein Game machen und jetzt hast du irgendwie das letzte halbe Jahr irgendwie Shader irgendwie entwickelt halt so.
Okay, so ein bisschen wie früher, ne, mit Limitierungen klarkommen und
genau.
Damit kreativ werden.
Ja, genau, richtig. Aber
und das war dann das erste Spiel, was du auch quasi...
Genau, das erste Spiel war ein Shoot'em'up quasi, was ich in Pico 8 gemacht habe. Das war quasi Woche 1. Woche 2 war dann quasi, okay, wie kriege ich das jetzt auf mein Game? Natürlich kann ich nicht einfach irgendwie Lua oder ein Pico 8 Game einfach irgendwie auf mein Gameboy kopieren, obviously. Und dann habe ich halt geguckt, okay, alles klar, was gibt es so für Gameboy-Entwicklung? Und ich glaube, es heißt, ich habe immer Angst, ich sage es falsch, GBDK oder sowas. Und dann habe ich mir das halt runtergezogen und habe mir irgendwie auf YouTube irgendwie ein Tutorial angeguckt, irgendwie die ersten 3 von 10 Episoden oder so. Und dann, okay, alles klar. Und wie gesagt, das war dann halt C. Ich habe vorher auch nicht wirklich viel in C selber programmiert. Und dann, okay, alles klar, so jetzt schreibst du aber wirklich mal aktiv C. Und das habe ich dann irgendwie gemacht. Und dann habe ich quasi das Spiel, was ich auf Pico 8 hatte, was ja auflösungstechnisch und so von den Sachen, was möglich ist, sage ich mal, im Game Boy Color in etwa nahe liegt. Also ich habe es erst irgendwie für den DMG gemacht mit 4 Graustufen und habe es dann quasi als Game Boy-Variante quasi ein bisschen aufgepimpt, so. Der Gameboy hat ja nicht nur mehr Farben, der hat ja auch doppelt, wenn man es quasi dementsprechend aktiviert. Der Color, genau. Der hat nicht nur mehr Farben, sondern oder Farben überhaupt, sondern der hat halt zum Beispiel auch, wenn man es aktiviert, eine doppelt so schnelle CPU. Und dann habe ich das quasi darauf portiert, angefangen, so 90% fertig gemacht. Dann war am Wochenende in Sydney ein Demoscene-Event, wo ich hingefahren bin. So, was mein erstes Demoscene-Event war. Ich wusste, was die Demoscene ist so und ich von damals irgendwie Assembly, right, ne, hat man ja immer irgendwie so von mitbekommen, sag ich mal, auch durch die ganzen Crack-Throws von irgendwelchen Amiga-Games und so.
Ja.
Und das war quasi mein erstes Demoscene-Event und oftmals haben diese Demoscene-Events halt auch, ich komme jetzt nicht drauf, heißt nicht Jams, heißt irgendwie anders, diese verschiedensten Tracks, aber die haben quasi auch so ein Gaming-Dings gehabt, so, wo man halt irgendwie sein Game halt irgendwie zeigen konnte, so, und das sollte natürlich jetzt nicht irgendwas in, vielleicht unbedingt in Unity sein, so, und deswegen dachte ich, ja, cool, alles klar, so, da wird ja auch viel für alte Konsolen gemacht und zum Demoscene-Event wolltest du immer mal hin und dann bin ich da hin und habe quasi den aktuellen Stand oder eigentlich den finalen Stand, ich habe es da fertig gemacht von dem Warm Blaster, hieß es. Das ist quasi Mini-Shooter für ein Gameboy. Also wirklich, wirklich sehr banal. Ne? Also da ist halt nicht, da gibt es irgendwie so 5 Rushes quasi mit verschiedensten Gegnern, die auf dich zukommen, aber es ist ja schon... Ist nicht, sag ich mal, Space Invaders so, du kannst dein Schiff schon frei bewegen so, aber es ist schon mehr so piu, piu.
Okay.
Und ja, dann quasi das lief ganz gut, kam ganz gut an und dann bin ich nach Hause gekommen und guckte so auf meine Arcades, so auf dem Handheld hatte ich ja jetzt das, was ich irgendwie machen wollte und dann dachte ich so, wie kriegst du das denn jetzt auf deine Arcade rüber? Genau. Und so kam ich dann, bin ich quasi beim Neo Geo gelandet, weil Neo Geo, ne, ist, wie gesagt, mein Lieblings-2D-System, ist aber auch das, was modular ist, ne, also ist ja auch Cartridge-basiert, selbst das MVS, was in dem Arcade-Cabinets drin steckt, und ich hatte dafür halt auch eine Multicard quasi schon, oder,
eine Flashcard?
Eine Flashcard quasi halt, genau. Das heißt, das war auch die Plattform, wo ich einfach mal was rüber kopieren konnte. Auf dem CPS2 hätte ich halt, weiß ich was, für einen Hardware-Hack-Mack halt irgendwie anstellen müssen, um irgendwie auf dem CPS2 oder auf dem STV oder sowas was zum Laufen zu kriegen.
Nur für unsere Zuhörenden, die nicht wissen, was CPS ist, das ist von Capcom.
Ja, genau, richtig.
Das Arcade-Board.
CPS2
war das zweite, wo Street Fighter Alpha drauf lief, glaube ich.
Ja, auch sogar noch Zweier-Serie auch nochmal, was ja eigentlich auf der ersten...
Die späteren
liefen da drauf und dann Alpha bis oder Zero bis 3 und so weiter und so fort, genau.
Und wir sind jetzt 2019 immer noch oder schon
Wir sind immer noch. Ich sag ja, das ist...
Kurz vor Kickstarter, ne?
Ja, das ist, ging eigentlich so, okay, wie gesagt, der nächste Schritt war dann irgendwie das auf dem Neo Geo zum Laufen zu kriegen und das war quasi dann der nächste Schritt. Ich bin nach Hause gekommen und habe dann quasi das, was ich hatte, für den Gameboy genommen und habe gesagt, okay, jetzt schreibe ich das ein bisschen um, sodass das halt das Neo Geo SDK von Neobits damals, dann habe ich das da drauf halt quasi umgewired halt irgendwie in ein paar Stunden so und dann hatte ich quasi dieses, es sah ein bisschen absurd aus und da gibt es auch noch Videos auf YouTube irgendwo, habe ich dieses Gameboy-Spiel quasi auf Neo Geo portiert gehabt. Erstmal mit den gleichen Grafiken einfach nur upscaled.
Also Warm Blaster auf dem
Ja, der Neo Geo. Genau, Warm Blaster quasi gab es auch eine Neo Geo-Variante.
Okay, und in der Zeit ist dann auch die Idee entstanden, hey, ich will das nochmal in geil machen und zwar mit Project Neon, was dann als Kickstarter ja auch an den Start gegangen ist.
Ja, genau, richtig. Ja, also das, es gab dann, wie gesagt, Warm Blaster so und dann dachte ich, okay, ne, das ist, läuft jetzt so technisch und ich verstehe jetzt, wie die Devloop ist so, aber wie kann ich denn jetzt was machen, was dem System halt auch ein bisschen gerechter wird? Und ja, von da an habe ich halt geguckt, natürlich irgendwie nach Pixel Artists, nach wer kann mir irgendwie mit Musik helfen und so weiter und so fort und habe da auch relativ schnell halt Leute und Anschluss gefunden, mit denen ich da, sage ich mal, zusammenarbeiten konnte, so was gerade die kreative, sage ich mal, Richtung angeht von jetzt irgendwie Pixel Art und Mucke und so.
Also ich verstehe das jetzt richtig. Neo Geo, weil dein Leib- und Magensystem, also weil du das halt von früher so geil fandest und Schmaps, darf ich Schmaps bei dir sagen?
Ja, das muss ich Schmaps sagen, das ist okay.
Shoot'em-ups sind dein Lieblingsgenre?
Ja.
Und auch?
Aus vielerlei Hinsicht, aber ja.
Okay, und auch Bullet Hell?
Ja.
Okay, okay. Ja, ja. Das wären nämlich so Fragen gewesen. Was sind denn
und
so?
Und Vertical.
Vertical, Party. Ja, okay. Ja, ja, ja. Und was stecken da für Vorbilder drin in dem Spiel?
Ja, viele.
Nur ganz kurz.
Also die Leute, die Shoot'em-up spielen und auch Project Neon mal gespielt haben, die werden einige Referenzen finden. Also es steckt ein bisschen Toaplan drin, da steckt ein bisschen auch so vom X68000, Chorin Shah, dieser Power-Up-Ring, das haben wir so ein bisschen mit adaptiert. Und man kann auch teilweise an besonders von einem Boss an den Patterns so ein bisschen erkennen, wo das, sage ich mal, inspiriert von war. Das heißt nicht, dass es alles irgendwie 1:1 Kopien waren oder so.
Nein, klar.
Also natürlich geht das, kann man machen so. Aber ja, es gibt halt quasi viele Love Letters so nach dem Motto in dem Spiel, wo man halt merkt so.
Ist ja auch völlig legitim. Also ich meine.
Frogger habe ich gesehen.
Frogger, jetzt zum Beispiel. Das ist mein least favorite Boss und witzigerweise ist von manchen anderen Leuten der favorite Boss halt. Okay. Ne? Genau, aber es ist immer so, ist wie so ein Bit, was so ein Dipschalter. Also entweder man liebt ihn. Ja, genau, ja, okay. Richtig, genau. Also mein Lieblingsbosse sind eigentlich jeder andere.
Aber dann kommen wir doch jetzt mal zum Spiel selber. Ja.
Lass mal spielen.
Genau, lass mal spielen, beziehungsweise bevor wir spielen, da gibt's ja ein Intro.
Ja.
Ich hab's, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich das Intro gar nicht geguckt. Ich habe gleich Start und erstmal spielen.
Das ist gut.
Aber es gibt ja eine Geschichte in dem Spiel.
Oh Gott. Ich bin so froh, dass das so selten oder so eigentlich nie angesprochen worden ist und viele Leute eigentlich gar nicht geschnallt haben, so was so ein bisschen die Story des Spiels halt ist.
So,
aber ja, los.
Aber wir haben ja.
Obwohl es hinten sogar draufsteht, so. Also steht alles quasi.
Mega relevant, Klimawandel und so.
Ja, genau. Klimawandel. Aber, und natürlich der Mars, die Mars-Bevölkerung und Elon Musk.
Kam der Name sogar mal offiziell, habe ich den nur irgendwo mal hingeschrieben, ja?
Ich hab's irgendwo.
Musste, ja, weil, ja, genau.
Elon Musk.
Melon.
Oder Melon, ja. Ich hab wegen der anderen Person.
Ja.
Wie ernst ist das? Wie viel Satire ist das? Und was mich natürlich auch interessiert, ihr habt ja 2019 angefangen.
Ja, hat sich geändert.
Das Bild. So verrückt war der da ja noch nicht.
Genau. Ja, richtig. Das ist so ähnlich wie dieser Bumper-Sticker, den Leute auf dem Tesla hinten drauf haben. So, I bought this before Elon went crazy. Mhm. Genau, I made this game before Elon went crazy.
Du brauchst noch einen Sticker.
Ja, genau.
Das ist ein guter Film.
Also für die Leute, die es nicht gespielt haben, das Intro ist meiner Meinung nach ziemlich cool gemacht eigentlich so. Und hat auch so verschiedene Stile. Und ich finde auch, die eine Szene sieht so ein bisschen aus wie so ein LucasArts-Adventure, gerade auf Mars, wo irgendwie der Cybertruck da lang fährt. Ja, also... Hast du konkrete Fragen oder soll ich den Leuten jetzt so ein bisschen erzählen, was die Geschichte ist? Wie wollen
wir
das machen?
Erzähl doch mal kurz, was die Geschichte ist.
Ja.
Und ja, wie gesagt, wie hat sich für dich so das verschoben? Oder würdest du die Geschichte heute nochmal so machen?
Weiß ich nicht. Also ich war, wie gesagt. Also
ich meine, eigentlich ist ja Melon ist ja auch irgendwie der Bösewicht in dem Ding. Also
er
passt
auch,
ja irgendwie.
Ja, genau. Er ist auch irgendwie so der Bösewicht, aber im Endeffekt so wird er ja so ein bisschen glorified als irgendwie der Rentner der Menschheit. Also um den Leuten das so ein bisschen zu erzählen, so. Das Intro geht darum, irgendwie, ich weiß gar nicht, 49. Gar nicht so weit weg mehr. Ich meine, 2019 war es noch weiter weg, ne?
Ja,
also
stimmt,
es kommt leider immer näher. Zeigt halt so ein bisschen Wasteland, sag ich mal, und steht so die Geschichte so, dass Humanity quasi so ein bisschen am Aussterben ist, beziehungsweise dass halt der Planet ausgetrocknet ist, weil es halt einfach immer heißer geworden ist und so weiter und so fort. Ein Thema, was uns ja allen bekannt ist und wo, ja, sag ich mal, eine Zeit lang sehr viel Fokus drauf war und jetzt gefühlt ist es den Leuten nicht mehr ganz so dringend. Naja, und dann ist die Story halt so ein bisschen, ich war halt, und ich gebe das auch gerne offen zu, ich war in 2019 halt echt Elon-Fan. Vielleicht nicht unbedingt von ihm als Person, aber so von der Aspiration, die er so hatte und den Sachen, die er so gemacht hat. Und ich fahre auch heute immer noch mein Tesla ohne Bumper-Sticker drauf, es sei denn, ich habe ihn hier vom Gegenüber geliehen, da ist ein Bumper-Sticker drauf. Aber ich bin auch weiterhin Fan halt von Tesla und auch von SpaceX. Finde das halt super inspirierend und denke auch, dass das die richtige Richtung ist und dass es da, klar, das ist halt auch nicht alles irgendwie, das hat alles seine Challenges, sag ich mal, und auch nicht nur positiven Impact halt, ne? Viele Leute zeigen da irgendwie auf die Batterieherstellung und keine Ahnung so, aber im Endeffekt ist da das meiste Potenzial, sag ich mal, halt so, ne, mit erneuerbaren Energien und so weiter und so fort. Ich sag mal, die ganzen Ventures, die er so gestartet hat, die machen halt Sinn. Und ich würde auch behaupten, halt so, wenn er da nicht so hintergesteckt hätte, dann das hat schon viel mit ihm auch als Person zu tun, auch wenn das irgendwie Leute gerne abtun. Nichtsdestotrotz hat er ja, sag ich mal, seine eigentlichen Anhänger, die er mal hatte, die hat er quasi, wie sagt man, alienated, indem er halt einfach, ne, diese ganzen Extreme halt, ne, von seinem politischen Involvement und Dodge und irgendwie, keine Ahnung, auf Twitter oder X, teilweise fühlt es sich so, sag ich mal, schon nach Hetzer an, so nach dem Motto, ne?
Er ist verrückt geworden.
Ja, er ist so ein bisschen crazy geworden, so. Ja. Und es gibt auch genug Leute, die auch geilen Scheiß machen, die trotzdem nicht durchdrehen, also, ne? Ja. Also von daher, so als Mensch, so, aber wenn man jetzt, sag ich mal, the art from the artist irgendwie ein bisschen trennt halt so, bin ich halt, wie gesagt, weiterhin, ich meine, es ist ja auch mehr als nur Elon, der halt irgendwie SpaceX macht und
ja, wahrscheinlich liegt da einfach Genie und Wahnsinn wie immer sehr nah beieinander und wahrscheinlich musst du auch eine gewisse Art von Exzentrik
aber Extreme sind halt
Egomanie,
geil, halt so, ne?
Ganz genau,
Extreme sind
aber halt, es ist bei ihm dann leider irgendwie dann gekippt, der ist ja drauf nicht klar gekommen.
Und manche so, ne? Und ja, genau, und manche Sachen, die er halt irgendwie gemacht hat, so auch irgendwie bei X, wo er da aufgeräumt hat oder so und das effizienter gemacht hat, kann er ja alles machen, aber er muss ja nicht irgendwie dann da das so lautstark machen, weißt du, was ich meine, so zieh dein Ding durch so, aber du musst jetzt hier nicht irgendwie Arschloch 3.0 halt irgendwie spielen. Von daher, ja, wie gesagt, die Story, wie gesagt, von dem Spiel, um da mal wieder zurückzukommen, ist halt, dass quasi die Welt am Austrocknen ist und er sich quasi vergraulen lassen hat. Jedenfalls hat in der Geschichte von Project Neon, hat sich diese Person, Melon, quasi auf den Mars, sag ich mal, zurückgezogen, hat 4 umliegende Planeten quasi auch mit eingenommen und hat da quasi ein Interplanetary Shield aufgebaut.
Natürlich.
Und natürlich, das macht man ja so. Und quasi die Mission dann von diesem Shoot'em-up ist halt, die ersten 4 Level halt durchzuspielen und die Originalversion spielt quasi auch die Level in einer festen Reihenfolge ab, so, dass man halt ja quasi diese 4 ersten Level spielt und und das 5. Level ist dann halt quasi, dann kommt man zu Mars und je nachdem, ob man es jetzt auf einem Coin durchgespielt hat oder nicht, gibt's dann halt ein Ende halt so, ne? Und entweder, ja, muss man selber spielen. Die modernen Versionen, ich weiß nicht, inwiefern das schon angeschnitten haben, so, es war ja original ein Neo Geo Spiel. Jetzt gibt's das quasi für wesentlich mehr Plattformen. Ich vermute mal, wir kommen da gleich noch hin.
Mhm.
Deswegen werde ich da jetzt nicht zu viel, sag ich mal, vorwegnehmen. Aber genau, das ist halt so quasi das Game. So, ich meine, Shoot'em Up braucht ja jetzt auch nicht irgendwie die diebste, super krasseste Geschichte.
Hast du die Story schon vorher dir irgendwie so zusammengedacht? Oder hast du die hinterher noch dran gehängt, weil du dachtest, naja, irgendwie so ein bisschen Klammer braucht man noch?
Nee, das hat sich irgendwie so ein bisschen irgendwie von da, ich weiß gar nicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin halt so, aber von da an, wahrscheinlich habe ich halt einfach probiert, irgendwas zu finden, was irgendwie naheliegend ist mit irgendwie täglichen Ereignissen oder sowas damals. Mhm. So, weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, also ich glaube, als die Idee dann stand, so war mir ziemlich schnell irgendwie so bewusst, dann gibt's halt mehrere Planeten so und Mars ist natürlich die Final Destination und die Mission ist quasi, ihn zurückzubringen. So. Nee, da steckte jetzt nicht irgendwie, ich habe da nicht großartig ein Drehbuch oder so drüber geschrieben, sagen wir es mal so.
Okay, Intro haben wir also durch.
Ja, wow.
Gucken wir uns nicht an, landen im Title-Screen, im Startbildschirm.
Ja.
Da ist nicht so viel los, recht übersichtlich.
Wie das so oftmals ist bei Neo Geo-Spielen, ja.
Ist aber auch ganz, ganz gut, finde ich, wenn man da nicht so überladen ist. Also wir können das Spiel starten, wir können das Intro nochmal angucken.
Ja.
Oder uns ein paar Optionen reinziehen. Machen wir das? Ja, nicht unbedingt. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins Spiel rein. Und dann sind wir da in Level 1. Wir haben das Spiel natürlich auch gespielt, Markus, auf der
Xbox. Ich habe es auf meiner Xbox gespielt. Ja. Ich habe es heute nochmal durchgespielt mit meinem 8-Bit-Do Arcade-Stick.
Mhm. Das wird auch ein bisschen besser gehen als mit dem Joypad.
Ich habe es vorhin zu Tobi im Vorgespräch das noch gesagt.
Deine Worte, ja.
Es ist mit Arcade-Stick ein bisschen leichter. Spoiler-Alarm, das Spiel ist brutal schwer. Ich finde es brutal schwer. Bullet Hell halt. Aber mit dem Arcade-Stick war es ein bisschen
mehr managebar,
besser spielbar, außer der Melon. Der ist diesen Endgegner, den nehme ich dir ein bisschen übel. Der ist brutal. Ja.
Da hat auch jemand mitgeholfen, der quasi so mit
der Menschen hasst.
Ja,
der Gamer hasst.
Vielleicht das auch, keine Ahnung, will ich ihm jetzt nicht unterstellen so. Aber da hat jemand mitgeholfen, der quasi in der Shoot'em-up-Szene so ein bisschen als, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Koryphäe oder so, aber es gibt halt nicht viele Western Shoot'em-ups oder Developer, die halt so, sag ich mal, rankommen zu was irgendwie ein Rising oder ein Cave oder sowas irgendwie gemacht hat an Shoot'em-ups.
Mit Western meinst du jetzt also westliche?
Westliche Studios, westliche Game-Developer halt so. Und Saska, der hat unter anderem sein eigenes Shoot'em-up auch gemacht, das hieß Arushomera. Und das ist halt auch sehr hart, aber das ist halt sehr nah dran, sag ich mal, so an, zumindest von den Bullet-Pattern und den Enemy-Pattern so an einem japanischen Shoot'em-up-Studio. Mhm. Und der hat mir auf der letzten Meile dann quasi noch geholfen, das Spiel quasi so vom Gameplay halt fertig zu bekommen. Man glaubt es nämlich, man denkt halt so ein Shoot'em-up halt so, das ist ja eigentlich nicht so, man muss sich nicht so viel ausdenken, was die Level angeht, aber mach mal hunderte von Formationen, von irgendwelchen Enemies mit irgendwie Variationen, was irgendwie die Bullet Patterns angeht. Selbst wenn du halt, weiß ich, eine ganze es gibt sowas, haben wir nicht benutzt, Bullet ML, was quasi so eine ganze Library ist an Bullet Patterns. Du musst schon einiges machen, damit es sich nicht repetitive halt wirklich anfühlt halt so, ne? Und ja, er hat da, wie gesagt, geholfen, gerade bei dem Endboss, und ist schon so ein bisschen, wer Battle Garaga mal gespielt hat, und das vielleicht auch OneCC, der wird Project Neon, sage ich mal, auch OneCCen können nach ein paar Anläufen so. Es gibt auch Leute, so Jamers zum Beispiel, der, ich würde sagen, mit so die meisten Shoot'em-up Weltrekorde halt hält. Dem habe ich das damals geschickt, dem habe ich leihweise auf Steam wird mir jetzt vorgeworfen, dass ich Neo Geos verschenke, damit das Spiel überhaupt irgendwie spielt. Nein, aber ich habe dem quasi einen Consolized MVS zugesendet, und der hat das quasi innerhalb von 2 Tagen, ohne ein Leben zu verlieren, durchgezogen.
What?
Ja, crazy. Ich weiß. Okay. Viele Leute glauben, das geht gar nicht. Ich glaube, Tobi hatte mich auch gefragt, so, da gibt's doch bestimmt so Patterns, das kann man gar nicht. noch, es geht. Und die Kurve ist auch nicht ganz linear, ne? Also viele Leute sagen irgendwie, das erste Level ist jetzt irgendwie manchmal ein bisschen oder scheint ein bisschen härter als irgendwie zum Beispiel das zweite.
Vielleicht beim Level würde ich das gar nicht sagen. Ich fand den zweiten Boss ein bisschen leichter als den ersten.
Ja, der ist
aber nicht den Level. Denn beim Level würde ich ganz klar sagen, ist der erste, ja, wenn du es klassisch spielst, der leichteste. Aber ich habe jetzt auch im Spielen heute,
ja,
deutlich weniger Continues verbraucht, ja, als beim ersten Mal, ja, vielleicht auch wegen des Arcade-Sticks. Ich glaube, einen Boss habe ich sogar fast
ohne drauf zu gehen. Ja.
Continues. Aber beim letzten, da war das auch wieder so, ey, nee, komm, ich will es jetzt nur noch durchhaben, ist mir jetzt einfach egal. Ich sterbe wieder und dann wieder auf diesen Powerschuss und ey, boah,
genau, glücklicherweise ist das dann halt, sag ich mal, bis dahin, man kann ja bei den ganzen modernen Versionen momentan Coin-Feeden halt so. Das habe ich halt auch gemacht, damit halt die Leute, wenn sie das halt nicht irgendwie, ich will nicht sagen, nicht ernsthaft spielen wollen, aber die Leute, die halt Shoot'em-up spielen und halt gut drin werden wollen, die lassen den Credit-Counter einfach auslaufen quasi. Mhm. Aber ich wollte halt, dass die Leute irgendwie, wenn die halt, also Accessibility ist in vieler Hinsicht so mein Ziel halt so, ne? Deswegen gibt's das Spiel jetzt halt auch nicht nur auf dem Neo Geo, weil da war es halt relativ eingeschränkt halt so von der Audience. Und jetzt gibt es das ja bis zum, ne, bis auf deinem Telefon sogar, auf iOS und Android, wo es sich auch, denke ich, finde ich zumindest sehr, sehr nett spielen lässt.
Wo es Tobi übrigens drauf gespielt hat.
Ja, wo Tobi es zum Beispiel auch
das
drauf gespielt
stimmt.
hat.
Stimmt, ich habe es nicht anders hinbekommen.
Genau, und dann kann man halt, wenn man Bock hat, kann man halt Coin feeden so und dann sieht man zumindest mal das ganze Spiel so. Man sieht halt nicht unbedingt die finale Endsequenz, die man halt irgendwie bekommen würde, wenn man jetzt das 1C sieht, ist jetzt auch nicht großartig anders, aber der Plot ändert sich quasi so ein bisschen, um jetzt nicht zu viel zu verraten vom Ende.
Das werde ich, glaube ich, niemals sehen.
Ja, genau. Also, aber es war halt so ein bisschen, gerade auf dem Telefon und so, dann, wenn die Leute halt weiterspielen wollen, dann lass sie einfach. Und wenn sie halt das ernsthaft spielen wollen, so, dann lass sie halt von vorne anfangen. Mhm. Ich werde jetzt auf den modernen Systemen halt auch noch irgendwie einen quasi Virtual Coin Mode noch einbauen, also quasi den AES Modus, ne? Also, AES Spiele haben ja meistens irgendwie, weil du ja gerade keine Coins einwirfst, aber es Arcade Spiele sind, hat ja SNK damals quasi dann in der AES-Version meistens, du kriegst irgendwie 3 oder 5 Coins so und wenn die leer sind, dann ist halt vorbei. So, ja, das ist eigentlich so das Ceiling. Genau, und das werde ich zumindest als extra Setting nochmal nachliefern, so dass die Leute auch, also eine Sache gerade, die ein bisschen verloren gegangen ist, dass man den Continue-Counter nicht schneller runterzählen lassen kann, was ja normalerweise drückt man am Arcade-Automaten Start, wenn man weiterspielen will, oder man drückt halt A, B, C oder D oder was auch immer, wenn es halt schneller runterzählen soll, damit man halt, genau. Und manche Leute, die das ernsthaft spielen wollen, die haben gerade nicht die Möglichkeit, quasi den schneller runterlaufen zu lassen. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Deswegen,
die müssen dann 10 Sekunden warten.
Genau, da werde ich halt so ein bisschen nachbessern, aber ich wollte erstmal, dass die Ports an sich halt solide sind und alles, was man halt nachliefern kann, werde ich halt noch nachliefern. Genauso wie wir das bei den Neo Geo Versionen machen. Also wir sind da jetzt noch nicht so ins Detail irgendwie abgestiegen, aber unsere Neo Geo Spiele selbst sind ja auch updated. Sowohl über Wi-Fi wie über USB-C.
Also die Cartridges, ne?
Die Cartridges, genau.
Das ist wirklich verrückt. Da habe ich dann später auch nochmal eine Frage. Jo. Aber lass uns nochmal im Spiel bleiben. Das ist ja ein vertikaler Shooter. Es ist
Tate.
Es ist aber kein Tate-Shooter, der das ganze Bild, also das klassische, du hast einen 16:9 Fernseher, der hängt halt an der Wand oder steht da halt rum.
Ja.
Und du hast halt an der Seite megamäßig fette schwarze Balken.
Es kommt darauf an, wie du es konfiguriert hast. Du kannst auch das auf Tati oder auf Tate 180 konfigurieren und dann kannst du auch deinen Fernseher umdrehen, wenn auf 90 Grad drehen.
Ja, das kannst du machen. Du kannst ja auch in diesem, wie heißt das, Yoko.
Ja.
Du kannst ja auch in diesem Yoko-Modus spielen. Ja. Ich habe das ganz kurz ausprobiert. Fühlte sich sehr weird an.
Ja.
Ich habe dann direkt wieder Scheiß auf die Balken. Ich sitze nah genug an meinem Fernseher dran. Das ist ein 48 Zoller.
Aber wir sprechen vom Neo Geo und deswegen gibt es diesen Yoko-Modus. Ne? Also es gibt halt viele Leute, die das Spiel haben wollten und auch gekauft haben und teilweise erst nachträglich irgendwie mitbekommen haben, so, oh, das ist ja ein vertikales Ding. Und viele haben halt einfach ihr MVS oder ihr Neo Geo auch in einem originalen Neo Geo Cap drin, wo sich der Monitor nicht unbedingt drehen lässt. Und deswegen gibt es diesen Modus quasi. Das dass man halt auch von links nach rechts spielen kann. So. Und das Neo Geo selber kann technisch gar nichts drehen. Das heißt, ich musste wirklich sprite-mäßig die Sachen, die ich drehen wollte, ja, von dem Fix-Layer-Text bis zu den Intro-Geschichten. Was gibt's noch? Selbst das Logo irgendwie auf dem Homescreen, die Power-Ups, die Coins, die musste ich alle quasi zweimal auf die Cartridge packen.
Ja.
Einfach nur gedreht, weil die das Neo Geo witzigerweise, so powerful wie es ist, halt viele Sprites auf einmal und große Sprites handeln zu können, hat es halt nicht so die gleichen Transformationen wie zum Beispiel ein Super Nintendo hat halt so, ne?
Das ist verrückt.
Ja, genau. Und dann ist natürlich auch, sind die Controls dementsprechend gedreht, und man kann es halt wirklich wie einen links zu rechts, wie einen horizontalen Shooter halt spielen. Man merkt halt natürlich an den Gegnern, sag ich mal, und an den Background-Graphics so, okay, irgendwie ein bisschen weird, warum sieht das so aus, so, und dann blickt man, glaube ich, relativ schnell, okay, eigentlich ist das halt, spielt man das im vertikalen Modus, aber das ist quasi der Grund, warum es das gibt halt.
Das ist die Möglichkeit.
Das füllt den Fernseher dann halt auch aus. Also, guck mal, du hast alle Möglichkeiten quasi, die es gibt. Du kannst es virtuell drehen, du kannst deinen Fernseher drehen oder du kannst das Spiel komplett anders, nicht komplett anders, aber von links nach rechts halt
kurz. Ich wollte gerade sagen, dass es da alle Möglichkeiten gibt. Das ist natürlich echt super Option. Das ist ja das Beste.
Optionality.
So, was willst du machen? Sind dir die Balken an der Seite egal auf deinem modernen Fernseher? Dann spiel's halt mit den Balken, stört dich das total, genau, dann drehst du das Ding. Und es gibt ja nun auch Fernseher, ich habe mal irgendeinen, ich weiß nicht, irgendeiner von Samsung, den konntest du auch tatsächlich drehen, der war auf so einem Gelenk drauf.
Ich weiß, ja, ich wollte mir das Ding eigentlich mal, weiß ich nicht, warum wir uns nicht da ein paar irgendwie von Lager gelegt haben, auf Lager gelegt haben. Ich weiß nicht, wie gut die Panels waren, aber ist schon eigentlich ganz cool, dass es so einen dedizierten vertikalen Fernseher gab.
Ja. Genau, also wir reden ja von einem Fernseher, ne? Also nicht von einem Monitor, auf der Arbeit haben wir auch Monitore, die das können.
Ja, ich weiß.
Aber
die hatten dann irgendwie so, ich glaube, man konnte sein Handy drauf mirrorn oder sowas halt so, ne? Also es hatte ja dann irgendwie schon ein paar extra Features als irgendwie, weil ein Fernsehbild wollte man jetzt nicht unbedingt vertikal da drauf gucken, aber ja, den gibt es, ja. Irgendwo ist da wahrscheinlich noch ein Lager voll, weil ich meine, wie viele Leute haben diesen Fernseher wirklich gekauft? I don't know.
Ja, ja, ja. Also
ein richtiger Markt war da, glaube ich, nicht für.
Ja. Und dann sind wir im Spiel selber und ich weiß noch, als ich so die ersten Screenshots und die ersten Videos davon gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das sieht so ein bisschen aus wie, also eine Mischung aus ernst gemeint und cute 'em up.
Ja, ja,
ja. Sieht so ein bisschen knuffig aus und ich war so, weiß nicht, ob ich es geil finde.
Ja, ja.
Und dann habe ich es aber live gesehen und dachte, doch, das ist schon geil gepixelt.
Besonders
das,
nach der ersten Minute.
Das sieht schon schön aus, ist ein schönes Spiel und es ist halt ein Bullet Hell und es passiert, am Anfang geht's noch, am Anfang ist noch, also erster Level ist voll okay, aber es passiert dann irgendwann sehr viel auf dem Monitor.
So ähnlich wie bei Cave-Spielen, ne? Also so ähnlich wie bei Dudonpachi oder sowas, die ersten zwei Level spielst du, sind normalerweise so zum Warmspielen und ab dem dritten geht's dann halt irgendwie ab, so, und das ist so, deswegen, wie gesagt, Influence kam halt von überall, von
Tobi spielt das hier so nebenbei, darum lachen wir gerade so ein bisschen.
Ja, nice, ja, vielleicht muss er nochmal kurz was nachgucken. genau, aber deswegen halt, ist es echt, hat es alles irgendwie von Toaplan zu Cave zu Shōren Sha auf dem 68K und ja, von der Kurve, sage ich mal so, naja gut, in der ersten Stage, wenn man seine Power-Up, sage ich mal, nicht so gut einsammelt, wenn man jetzt nicht irgendwie erst seinen Main-Shot irgendwie upgradet, so, dann kannst du auch heiß hergehen, sage ich mal, in der letzten Sektion so, aber sobald man halt so mit ein bisschen Taktik spielt, ist eigentlich das erste und das zweite Level schon managebar. Auch der erste Boss so, der scheint fies, aber wenn man erstmal irgendwie einen Pattern raus hat so und halt irgendwie versteht, okay, der folgt mich und schießt dann mit dem Beam und ich kann auch sehen, quasi, da ist ein Indikator, an dem ich erkennen kann, wenn der Beam jetzt halt wieder irgendwie rausballert.
Okay.
Genau.
Also hier werden auch Tipps gegeben.
Ja.
Das Power-Up-System haben wir ja vorhin schon mal kurz erwähnt, das ist so ein Ring.
Genau.
Da gibt es drei Kreise, Beam,
Main
und Spread.
White
in dem, genau.
Genau, ja.
Beam, Main und White. Also wir können mit Beam diesen...
Beam ist quasi die Bomb halt, nur genau. Dass du halt noch ein bisschen was machen musst. Es ist nicht so, dass halt einfach wie bei Truxton irgendwie ein großer Skull da irgendwie auftaucht und alles irgendwie weg ist, sondern du kriegst halt einen Beam, mit dem du halt, der eigentlich alles, was jetzt nicht irgendwie, sag ich mal, ein Endboss oder ein Midstage-Boss ist, quasi wegradiert, inklusive Bullets.
Genau, das ist auch sehr cool, das ist sehr hilfreich, den dürfte es ruhig noch viel öfter im Spiel geben.
Musst du mehr einsammeln, aber
dann kannst du ja die anderen Sachen nicht einsammeln, ja, genau. Denn ja. Main macht deine Waffe stärker.
Genau, dein Schuss nach vorne quasi genau, wird weiter und mehr Power.
In 5 Abstufungen.
Ja, genau, richtig. Ja.
Und Wide macht, ja, ist ein Spreadshot.
Ja, genau, richtig.
Nach vorne und hinten
ist
auch.
Ist diagonal noch, ne?
So X-förmig.
Wide ist diagonal, ja, genau, richtig. Ja, ist so ein bisschen X.
Und das in 3 Abstufungen, ne?
Nee, das müsste eigentlich genauso viele Level haben wie...
Okay, irgendwas hatte nur 3, dann waren es die...
Die Bombs, die irgendwo dann da limitiert waren.
Dann waren die Bombs, nur 3. Irgendwas hatte nur 3, bin ich der Meinung. Aber, okay, in welcher Reihenfolge soll ich einsammeln? Jetzt hilf mir mal.
Main erst, so dass du halt genug Firepower nach vorne hast und dann Beam und dann also die Spreadshots oder die White Shots, die sind so manchmal ganz nett, gerade irgendwie auch bei dem ersten Boss, wo du so ein bisschen ihm nah dran musst quasi und ihn halt auch so von der Seite erwischen musst, weil er halt immer mit seinem Beam quasi von links nach rechts durch quasi den ganzen Screen halt einmal wiped. Da ist der ganz vorteilhaft, aber auch nicht zu vorteilhaft. Das ist eigentlich mehr so ein bisschen mehr Defense als Offense, sag ich mal, halt so, ne, der White. Also ich Main und ab und zu mal ein Beam zwischendurch einsammeln, das ist, sag ich mal, die beste Strategie, genau. Mhm. Ja. Und meistens, wenn die Leute sagen, oh, das ist so schwierig und ich spiele doch eigentlich Shoot'em-ups und eigentlich die, man sieht halt einfach so, okay, die ihre Power-Ups gar nicht so ein bisschen wahllos halt einsammeln. So, also, aber sobald man das halt einmal verstanden hat oder einmal das irgendwo sieht oder jemand das sagt halt so, dann ja, merkt man das ziemlich schnell, dass das vorteilhaft ist. So, weil umso schneller man halt die Sachen vom Screen wegradiert, umso weniger können die Bullets projizieren halt.
Ja, das stimmt. Aber manche Sachen
ist doch logisch.
Manche Sachen schießen dann ja auch, wenn du sie kaputt schießt, schießen sie
das
auch nochmal Bullets.
Das kommt später. Das kommt ja ab irgendwie.
Fies,
ja.
Ab 3, glaube ich. Ich glaube, ja, Level 3 geht das los.
Ja, ja.
Ach, fies. Wirklich, wirklich fies. Ja.
Aber vorhersehbar. Also ich habe probiert eigentlich, dass es keine so wirklich Cheap Deaths gibt. Also, dass man immer so das Gefühl hat, okay, da hätte ich was anders machen können. Und dass man nicht halt einfach nur tot ist, was ist passiert halt so. Und sowas mag ich halt nicht wirklich. Ich habe 1-2 Sachen, wo manchmal Enemies, die an einem vorbeigeflogen sind, noch irgendwie von hinten schießen können. Das finde ich eigentlich auch nicht so geil. Da habe ich irgendwie irgendwann überlegt, ob ich das nochmal quasi noch nachbessere so. Aber jetzt ist das Spiel halt auch, ne, seit 2024 kam es auf Neo Geo halt raus. Ich will eigentlich gerade alles ändern, nur nichts, was wirklich das Spiel an sich halt ändert, weil dann lassen sich Highscores nicht mehr so wirklich vergleichen und dann hast du so, oh Gott, jetzt musst du in der Highscore-Tabelle noch angeben, war das Version, was weiß ich.
Ja, okay,
und gerade das Versioning jetzt, weil halt auch moderne Plattformen mit im Spiel sind, ist, ja, das Versioning, ja, geht relativ zügig, sage ich mal, jetzt nicht, ja, keine Ahnung. Bis dann noch als Browser auf einmal irgendwie alle 3 Wochen eine neue Major-Version hatten. Hat jetzt damit nicht so wirklich was zu tun, aber das, so ähnlich ist es halt quasi so. Okay. Und genau, deswegen mache ich eigentlich alles, was das Spiel an sich nicht ändert gerade. Keine Ahnung, Training-Modus soll noch dazu kommen. Und wie gesagt, die Idee ist halt für eigentlich alle Spiele, die ich mache oder die wir machen, halt, dass wir da halt auch weiter rein investieren können, wenn es halt Sinn macht. Und die Leute, die Neo Geo Version damals geholt haben, so, ich dachte erst so, oh, da werden bestimmt viele irgendwie sagen, ah, was, jetzt gibt's das überall, jetzt ist das gar nichts mehr Besonderes. Da gab's 1 oder 2 und da bin ich mir nicht mehr sicher, ob die das Spiel hatten. Und der Rest fand das eigentlich ganz cool. Und gerade, dass sie es jetzt auch on the go haben, auch wenn es ein bisschen anderes Spiel ist. Was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, dass die Neo Geo Version davon, von diesen Modern Ports auch extrem profitiert hat, weil diese ganzen Menüs und Einstellungen, klar, nicht alles gibt es halt irgendwie auf dem Neo Geo halt so, ne? Es gibt jetzt kein Wallpaper oder kein virtuelles Drehen vom Bildschirm oder so, aber es gibt schon einige Verbesserungen, sage ich mal, so Quality of Life oder vielleicht auch kleine Bugfixes, die deswegen, weil so viel Fokus auf dem Spiel lag für diese Ports, halt auch wieder zurückkehrt zum Neo Geo, weil es ist halt im Endeffekt ist die Spielbasis, der Code, den haben wir nicht geforkt oder so. Also und das heißt, dass alles, was da irgendwie so reingegangen ist, nicht alles, viel war natürlich auch spezifisch für die Ports oder auch plattformspezifisch, weil es irgendwie ein Touchscreen gab oder ein Rumble oder was weiß ich. aber das Spiel hat einiges an Verbesserungen bekommen, jetzt in der neuen Neo Geo Version, die jetzt in den nächsten 2 Wochen rauskommt. Und hätten wir nicht die Ports gemacht, dann wären auch eine neue Version mal rausgekommen, aber sicherlich nicht mit so vielen Verbesserungen.
Also wird jetzt die Neo Geo Version auf den Stand der modernen Plattformen
gehievt? Ja, quasi, genau. Also natürlich können wir jetzt kein Touchscreen-Support hinzufügen. So, aber und Rumble Pack zumindest gerade noch nicht, weil es gibt ja kein Rumble irgendwie auf dem Neo Geo. Aber ja, im Endeffekt diese ganzen Verbesserungen und auch die, ich habe, als das Spiel rausgekommen ist in 2024, habe ich aus Zeitgründen quasi ein paar Animationen in dem Intro, also manche Sachen waren eigentlich animierte Sprites, so, oder irgendwie der Sternenhimmel hat gefunkelt oder die Brille von der Person, die irgendwie auf dieses iPad oder was auch immer halt guckt, irgendwie, die hat eigentlich reflektiert, so, ne, aktiv animiert. Und diese ganze Animation habe ich natürlich dann, weil es easy war, für die Ports zurückgebracht, so. Aber weil ich sie zurückgebracht hatte, musste ich sie dann halt auch, ich konnte die Neo Geo Version nicht nach hinten fallen lassen, so nach dem Motto halt, so. Und deswegen habe ich gesagt, cool, so, jetzt nimmst du dir auch die extra Zeit, dass du das da auch so optimierst auf Neo Geo, dass es auch alles passt halt, so. Und deswegen, wie gesagt, benefitet die Neo Geo Version ziemlich heftig davon, dass so viel Fokus wieder auf dem Spiel halt lag, durch die Ports halt auch.
Also darum auch diese moderne, das ist ja wirklich super krass, diese moderne Cartridge, die WLAN drin hat, die man updaten kann. Also das war von Anfang an für dich klar, das Spiel ist jetzt an sich fertig.
Mhm. Aber.
Aber.
Genau.
Eigentlich ist das Spiel noch nicht fertig.
Das hat jeder Entwickler, ne? Und damals war es halt quasi bei Cartridges so, das waren Maskroms, so, das wurde einmal quasi reingebrannt, in Anführungsstrichen, wollte ich gerade sagen, aber das Spiel war das Spiel halt so, ne? Und ich wollte auch den gleichen Standard haben halt so, was die Qualität angeht, so, und was die, sage ich mal, was die Stabilität halt auch angeht, so. Das war nicht so, dass ich gesagt habe, oh, jetzt, weil wir Over-the-Air-Updates haben oder weil man diese Cartridges halt updaten kann, so können wir jetzt irgendwie, weiß ich, eine Version 1 machen, die vielleicht nicht ganz so cool ist oder so. Also diese ganzen Sachen, die jetzt dazugekommen sind, so, sind alles Sachen, die ich machen wollte, aber die Leute waren trotzdem mit der Version 1 eigentlich zufrieden. Mhm. Und die Leute, die es gekauft haben, ich sag mal 90%, die es schon gekauft hatten, bevor überhaupt dann klar war, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, diese Cartridge zu updaten, die wussten gar nicht, was sie eigentlich alles noch bekommen, was irgendwie nie versprochen worden ist, wie zum Beispiel updatebare Cartridges. Und das gibt halt, ich will halt eigentlich immer die Möglichkeit haben, halt so, wenn wir mehr machen wollen oder ich mehr machen will, dass das halt möglich ist. Und deswegen, das war ein Grund, warum diese Cartridges quasi diese Funktionalität haben. Ein anderer Grund war, dass ich halt nicht irgendwie mein ROM irgendwo nach China schicken wollte, zu jemandem, der mir dann Board schickt, weil dann wäre das Spiel wahrscheinlich eher bei AliExpress live gewesen, als in meinem eigenen Shop. Diese Option gibt es halt und manche Homebrewer haben das auch gemacht und genauso schnell ging es dann halt auch leider. Also das, was ich gerade, das Risiko, was ich gerade angesprochen habe. Mhm. Aber es sollte mir möglich sein, das, die Boards halt selber zu programmieren und auch zu reprogrammieren. Und dann habe ich gemerkt, ey, mit allem, was wir da drauf haben, können wir das sogar dem Endkonsumer anbieten und deswegen gibt es das.
Und ganz ursprünglich sollte es aber nur eine Konsolenversion geben, ne? Also eine Cartridge-Version, meine ich.
Ja, genau. Das war ja auch das, quasi das ist ja das quasi, wie es 2014 rausgekommen ist. Dass diese ganzen modernen Ports jetzt überhaupt für Project Neon gekommen sind, ist auch wiederum
ein
Seiteneffekt von irgendwie dem zweiten Spielprojekt oder von dem neuen Spiel, woran wir jetzt arbeiten, was im November rauskommen soll, Oversurfed. Das ist halt ein Online-Titel, also online auch auf dem Neo Geo und auf dem N64 und auf dem Saturn und auf dem Dreamcast und auf den ganzen modernen Plattformen. Und
mit Crossplay, ne?
Crossplay. Ja, also es völlig gibt kein Spiel, klar gibt es Doom, läuft auf mehr Systemen, so, ScumVM gibt es auch irgendwie auf 20 oder 30 Plattformen oder sowas, aber Cross-Plattform-Online-Play, 8 Spieler, gab es so auf jeden Fall noch nicht. Also quasi, dass es jetzt Project Neon auf diesen ganzen modernen Systemen gibt, ist auch wieder so ein Compounding-Effekt von, okay, wir bauen Oversurfed, Neo Geo First, aber wir wollen, wenn wir ein Online-Spiel machen, sicher sein, dass wir genug kritische Masse haben an Leuten, die halt spielen. Mhm. Wie kriegt man die? Klar, man probiert natürlich irgendwie eine Plattform zu exhausten halt so, an was den Markt halt angeht und probiert so viel wie möglich halt zu verkaufen, aber das ist halt, selbst wenn jeder zweite, der Neo Geo Geo hat das kauft, spielen da genug gleichzeitig immer, um irgendwie acht Leute gegeneinander irgendwie, wie viele Matches laufen da wirklich halt so? Und deswegen habe ich gesagt so, und kam quasi eins zum anderen, ein Kollege hat schon gesagt, irgendwie, der mir auch mitgeholfen hat, ey, ich habe hier schon mal was angefangen, was dir das leichter machen sollte, irgendwie auch auf modernen Plattformen das zu portieren. Und dann dachte ich mir, ja cool, wenn wir das für Oversurf machen, das ist schon recht involved, weil man muss sich ja auch in diese ganzen neuen Plattformen, ne, modernen Plattformen auch erstmal reinfinden, gerade die Dinger, die so mehr gated sind, wie zum Beispiel Xbox, PlayStation und Switch, so, da kann ja nicht einfach jeder für programmieren, man muss ja schon irgendwie quasi ein Partnership mit Sony, Microsoft und Nintendo da haben und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, warum machen wir das für Project Neo nicht auch? Oder warum machst du das nicht? Also die Ports habe quasi bis auf diese Basis, die da mal gelegt worden ist von dem einen Kollegen, der quasi so die erste SDL-Version für die modernen Plattformen gemacht hat, habe ich die Ports halt alle, die jetzt rausgekommen sind, von Switch, Xbox, Mobile, PlayStation etc., halt alle selber gemacht. Steam, Windows, Mac, Linux. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, warte, ich komme gleich wieder darauf zurück. genau, dass halt quasi das alleine schon irgendwie ziemlich overwhelming sein kann und dann noch diese Network-Komponente, gerade halt irgendwie auf modernen Plattformen mit irgendwie, ja, dann willst du ja auch deine PlayStation Network oder wie auch immer es jetzt heißt, Identität ja vielleicht auch verwenden und Leaderboards und so, und dann dachte ich, okay, lass uns das machen, minus schon mal mit Project Neon, weil da haben wir halt den ganzen Online-Teil nicht, ne, weil das ist halt Netcode, Matchmaking, Censorship, also was halt so angeht, keine Ahnung, dass da nicht Profanity, ne, also irgendwie irgendwer, gerade Nintendo ist da sehr sensibel, wenn da irgendwie jetzt jeder chatten kann und da weiß ich, was in die Highscores eintragen könnte. So, damit wir schon mal quasi so eine Art Dryrun haben, lass uns doch das schon mal mit Project Neon halt benutzen. Also, ne? Und genau. Und das, unsere Games sind halt so, die sind alle Neo Geo First. Die Ports sind aber alle native Ports. Geht auch gerade auf den älteren Systemen gar nicht anders. Du kannst kein Neo Geo vernünftig auf dem Nintendo 64 emulieren. Nicht vernünftig. Es gibt Leute, die haben das so ein bisschen geschafft, so, aber dasselbe auf dem Dreamcast und auf Saturn. Und deswegen, ja, gibt es quasi jetzt diese ganzen nativen Ports, obwohl eigentlich alle Spiele in der Basis erstmal Neo Geo Spiele sind. Also wir sind halt einfach ein Neo Geo First Studio, so, weil das halt auch, wie gesagt, genau das Level an Detail und das Level an was möglich ist, ist, was ich halt gut finde, so, und ja, wir haben jetzt halt die Möglichkeit, das halt auf 14 verschiedenen Plattformen halt zu machen, und diese Liste wächst auch ziemlich schnell, sagen wir es mal so, es gibt auch noch unangekündigte Plattformen quasi, auf denen beide Spiele halt existieren werden.
Ja, macht das so ein bisschen wie Bitmap Bureau mit Xenocrisis, das gibt's ja auch mittlerweile auf gefühlt selbst auf Taschenrechnern.
Ja, 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 definitiv. So, ich glaube, das Einzige, was wir vielleicht jetzt erst haben, ist halt irgendwie die Saturn-Version, aber ansonsten sind die auf Dreamcast, auf N64 und ja, die sind auf so ziemlich allen Systemen, wo wir sind. Jetzt nicht mit Netzwerkfunktionalität, gerade halt auch bei Oversurf, wo wir das halt auch nicht nur für Updates benutzen, aber genau, ja. Auch da ist der Ansatz, sage ich mal, ziemlich gleich irgendwie von der Engine irgendwas zu bauen, was halt nativ für alle Plattformen baut, aber dass man halt nicht immer wieder von Null anfängt. Früher war es oftmals so, weil die Plattformen so verschieden waren, da war halt der Atari-Port teilweise von Scratch, wenn es irgendwie ein Amiga-Spiel eigentlich war oder andersrum halt so, ne?
Jetzt muss ich mal fragen, also Project Neon soll auch fürs N64 kommen.
Ja.
Wird das auch updatebar sein?
Ja.
Aber wie macht ihr das auf dem Saturn? Das ist doch ein diskbasiertes System.
Ja, da ist aber auch so ein schöner Cartridge-Slot oben drauf.
Ja, also geht das? Ja. Gibt es Spiele fürs Saturn, wo nur Cartridge?
Ja, ja und nein. Also ja, es geht. Es gibt aber noch kein Spiel, was quasi von der Cartridge bootet. Es gibt Extensions halt, ne? Es gibt die RAM-Card, die irgendwie, ne? Wir haben vorhin über Street Fighter Alpha gesprochen. Ich glaube, das nutzt zum Beispiel die RAM-Card.
Ja, ich glaube auch.
Es gibt ein Action-Replay. Was noch? Was
hier auch Marvel vs. Capcom, ja, glaube ich,
ja,
auch, ne?
Ja, kann gut sein. Und man kann davon aber auch booten ohne, und gerade halt auch ohne das Saturn zu modifizieren, weil du kannst auf einem unmodifizierten Saturn nicht einfach eine Disk reinlegen und die bootet, weil die halt so einen speziellen Wobble auf der Disk haben muss, wo es auch ein paar Verrückte gab, die schon das probiert haben, mal irgendwie nachzumachen. Und wenn man eine Cartridge designen kann und weiß, was man da macht, dann kann man eigentlich relativ straightforward über den Cartridge-Port auch booten. Und man sieht das auch an diesen Zaru-Multicards, die ihr sicherlich auch schon mal gesehen habt. Das ist so die, nee. Also das erste, was es quasi für Saturn gab, um irgendwie ISOs oder das Äquivalent zum Disk-Emulator, ODE, war von Professor Abrasive, der unter der zufälligerweise auch unsere Saturn-Cartridge jetzt macht und auch die N64-Cartridge, der hat den Saturator gemacht. Der kommt allerdings in den Extension-Port, der hinten für die VCD-Extension eigentlich benutzt wird. Dadurch hat er quasi das Saturn das erste Mal geöffnet halt, beziehungsweise gecrackt. Gibt es ein Video auf YouTube, das hat absurderweise 5 Millionen Views. Wo,
das knapp so wenig wie unsere.
Wo er quasi sitzt und so ein bisschen davon erzählt, von seiner Journey, wie er da zum Saturn gekommen ist. Und ja, und das war so der erste Weg. Und dann gab es so die ODEs, die quasi das CD-Drive ersetzt haben halt so, ne? Von, wie heißen sie, Terra Onion zum Beispiel, Mode und dann, ja, keine Ahnung, gibt verschiedene Lösungen. Und dann gibt's jetzt aber auch dieses Saru, das ist quasi, ich glaube, das wurde Open Source. Ich glaube, der Entwickler ist ursprünglich auch aus China, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber du kriegst es quasi auf AliExpress fast hinterhergeworfen. Okay. So. Und da kannst du auch ISOs draufpacken und weil die nicht quasi das CD-Laufwerk emulieren, booten die auch teilweise schneller. Also du hast halt wirklich schnellere Ladezeichen, was du normalerweise selten hast, wenn du einen ODE-Emulator halt einbaust.
Ja, du hast jetzt ein paar Mal wir erwähnt, du hast manchmal ich erwähnt, du hast auch Fullset schon erwähnt und wer das Spiel gespielt hat, der wird feststellen, dass Fullset auch das Label ist oder die Marke, die Brand, der Name, unter dem das Spiel entwickelt worden ist oder erschienen ist. Magst du da nochmal ein bisschen was zu erzählen? Wer ist Fullset?
Klar, logisch. Also Fullset, wann habe ich damit angefangen quasi oder wann ist die Marke ins Leben gekommen? Das war vorher auf jeden Fall, vor dem Spiel. Da habe ich eine App gebaut quasi, die ums Spiele sammeln quasi ging. Spezialisiert auf Arcade-Boards eigentlich, wo man halt einfach sagen konnte oder sehen konnte, okay, die und die Cave-Boards oder Torplan oder CPS-2-Boards oder Neo Geo.
Ich habe sie benutzt.
Du hast es benutzt damals, ja?
Du hast mir da mal so ein Testflight zugeschickt.
Nice. Ja, genau. Das gibt's sogar wieder, nur in einer wesentlich eskalierteren Form wieder. Also wie mit allem ist auch das. Das könnten wir eine Sendung alleine von füllen. Aber wer oder was ist eigentlich Fullset? Wie gesagt, ich habe ich glaube 2017 oder so habe ich gesagt, so es gibt halt nichts Vernünftiges, wo ich halt alles sehen kann, so was es gibt und das auch einfach abhaken kann. So besonders halt, wenn es dann auch nicht nur Konsolenspiele sind, sondern halt auch Arcadeboards und so.
Das erklärt den Namen Fullset.
Ja. Und viele Leute sagen halt auch so, der Name hat halt auch viel mehr Punch, als wie das jetzt heißt. Wie gesagt, es gibt so ein anderes Projekt, was ich nebenbei gemacht habe. Und die App hatte dann so ein paar Liebhaber gefunden, aber auch nicht so wirklich viele. So. Und dann dachte ich so, irgendwie ist der Moment vielleicht nicht so ganz richtig. Halt so. Und normalerweise bin ich keiner, der aufgibt. Ich pausiere manchmal Sachen so und konzentriere mich dann auf was anderes. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Aber diese Marke Fullset, unser gemeinsamer Freund Hardy Seiler, hat mir da halt geholfen gehabt, diese Brand halt zu establishen, sage ich mal, so von der Wortmarke und wie das Ganze halt aussieht. Und das ist meiner Meinung nach auch sehr sexy geworden. Wenn man das Logo anguckt, kann man da auch noch so ein bisschen die Roots sehen von dieser Collector-App, weil die beiden L's ja umgedreht sind und aussehen so wie so ein Doppelhaken wie in WhatsApp. Und das sollte quasi das Äquivalent sein zu einmal haken will ich, zweimal haken habe ich, so nach dem Motto. Und dann habe ich aber gedacht, wir hatten auch damals schon, als ich mit Hardy irgendwie diese Brand halt quasi zusammen entwickelt hatte, hatten wir schon irgendwie verschiedenste Sachen. Wir hatten halt irgendwie Fullset Gaming, wo ich halt auch mit angefangen hatte so, aber ich wollte eigentlich eine App haben, wo auch meine anderen Sachen, die ich so sammle oder die mich so interessieren, drin haben. Das heißt, es gab auch irgendwie so Subkategorien quasi. Fullset Gaming, Fullset Sneakers, Fullset Music und so weiter. Und aus Fullset Music, das ist dann eigentlich so das Nächste, was dann kam quasi, nachdem ich die App pausiert hatte, hatte ich eine kurze Zeit, sag ich mal, so über 12-16 Monate viel so mit Musik rumgetinkert und hatte von Teenage Engineering mir damals irgendwie den OP-1 geholt, den ich halt richtig abgefeiert hatte. Das ist halt auch wieder so ein Ding, so was sehr constrained ist. So ähnlich wie Pico 8 halt so, ne? Also du kannst auf dem Ding halt nur ein Songprojekt gleichzeitig haben. Und warum ich das erwähne, ohne, ich sage das nicht, um jetzt wieder extrem abzuschweifen, sondern ich sage das deswegen, weil das hat mir quasi erlaubt, mal Tracks fertig zu machen. Also, weil man musste immer, bevor man einen neuen Track macht, musste man halt quasi den Track fertig machen. So, der,
man kann ja nicht speichern.
Nein, also, es wird immer automatisch gespeichert, aber dein Speicher ist quasi ein Tonband, was auch nur begrenzt ist. Und du kannst das Ding ausmachen, machst das Ding an und es ist genau da, wo es war, aber du musst nichts laden und nichts aktiv speichern, so. Und das zwingt dich dazu, Sachen fertig zu machen. Und das Ding hat jetzt auch nicht zu viele Funktionen, auch wenn es halt irgendwie ein Synthi und Drum.
Ja, vor allem sieht der geil aus.
Und der sieht halt, ja, das ist halt
sexy. Ich würde mir den Candy, schon deswegen kaufen.
Man will da reinbeißen, genau. Deswegen, das war halt auch so ein Ding. Ich
erklär doch mal ganz kurz, was das ist, Tobi.
Das ist ein, korrekte Bezeichnung. Ich bin kein Musiker. Ist das ein Synthesizer? Ist das ein Synthesizer, der aussieht wie ein Keyboard im Prinzip. Und ja, der Formfaktor ist einfach geil, die Farben sind geil, die Haptik ist geil. Das sieht halt aus wie so ein 70er Jahre Apple-Produkt. Also es hätte es Apple in den 70ern schon gegeben irgendwie.
Ja.
Und es ist weiß Kunststoff.
Genau, hat so ein
bunte
so ein,
Knöpfe.
Genau, hat so ein kleines, ich weiß gar nicht, ob es LCD ist oder so, hat halt so ein Display quasi, wo die Sachen halt auch nice drauf animiert und angezeigt werden, so, die man da gerade so macht. Also wenn man irgendwie Drum spielt, dann kann man da auch die Kuh anzeigen, die irgendwie auf den Drums rumhaut. Und ja, das ist von Teenage Engineering, die machen sehr, sehr hübsche Sachen, allerdings auch sehr, sehr teure Sachen.
Und kostet konstant einen Tausi, glaube ich, ne?
Ja, genau, richtig.
Immer. Ja. Oder mehr sogar.
Ja, genau.
OP1 heißt das Ding.
Ja, genau, OP1. Die haben dann halt auch andere Sachen rausgebracht. Das ist so ein bisschen wie mit Project Neo und so. Ich habe jetzt 14 Ports rausgebracht und die Leute möchten gerne immer noch das ROM haben für Neo Geo. Und ich sage halt so, ey, also entweder kauft ihr die Neo Geo Version, ansonsten gibt es 14 andere Plattformen, also davon gibt es jetzt irgendwie 7 oder 8 schon und die günstigste davon ist Android. So, da kriegst du es irgendwie für einen Zehner. Aber bitte, ihr könnt mir jetzt mal irgendwie von diesem, also geht auch gar nicht, aus mehrerlei Gründen. Das Spiel ist quasi gebunden an die Cartridge. Anyway, wir schweifen so ein bisschen ab. Und zwar, der OP1, der hat mich dann so ein bisschen dazu motiviert, auch mal Tracks fertig zu machen. Und dann gab es auf YouTube jemanden, der halt auch dauernd Tracks rausgebracht hat auf dem OP1. Jeremy Blake, der hatte damals, oder hat er immer noch seinen Kanal Red Means Recording. Und der hat halt Mucke da gemacht so. Und ich hatte dann irgendwann mal ein paar Tracks so fertig gemacht und dachte so, wie kannst du das jetzt vielleicht mit Toolset verbinden und vielleicht kannst du ja mal eine Vinyl rausbringen und so, deine ganzen Homies haben in der Vergangenheit immer Vinyls rausgebracht, so vielleicht bringst du jetzt auch mal eine raus. Reicht das eigenständig irgendwie nur meine Tracks so, steht die EP da von alleine oder brauchst du ja irgendwen anders? Und dann, ja, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich den halt angeschrieben und habe halt gesagt, hey, ich will halt eine Platte machen so, habe halt auch so ein kleines Mini-Label halt so, ich würde das halt auch die Produktion davon bezahlen und dann hat er auch relativ schnell zurückgeschrieben und hat gesagt, ja, ich habe ein paar Tracks so, mach jetzt vielleicht nichts Exklusives dafür, aber ich habe auf jeden Fall genug und da tune ich vielleicht noch mal ein bisschen dran und dann mastern wir das noch, also ein Kumpel von mir hier in Hannover, Brisk, hat das gemastert und dann habe ich das auf Vinyl rausgebracht. Das war ein so ein Fullset-Projekt.
Kann man die noch kaufen?
Ja, die kann man noch kaufen. Cool. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob sie im Shop gerade zum Verkauf ist. Der Shop ist, also was so diese Sachen angeht, was nicht so Bread and Butter ist, also die ganzen Neo Geo Dinger sind halt wirklich ausverkauft, aber wenn gerade keine Batches da sind, so, dann macht es für mich keinen Sinn, irgendwie distracted zu sein in der Woche wegen der Schallplatte. Deswegen gibt es die Schallplatte meistens, wenn es halt auch irgendwelche Games gerade irgendwie zu kaufen gibt und so.
Das aber kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich kenne die Platte, also beziehungsweise die Tracks, die drauf sind, die Platte habe ich nicht gehabt. Auch allein da lohnt sich ein Kauf, allein schon für die Wand. Also sieht ja geil aus.
Sieht hübsch
aus. Super
Hardy.
Schönes Artwork, genau, von Hardy.
Ja.
Und auch die Tracks finde ich mega. Ich habe die eine Weile so sehr, sehr häufig gehört. Also
ja, nice. Ja, das freut mich zu hören. Ja. Den Project Neon Soundtrack gibt's auch auf Vinyl. Das weiß auch nicht jeder. Da gibt's auch noch welche. Da gibt's allerdings nicht mehr so viele von. Also die sind gut gegangen.
Ja, ich sehe es gerade. Ich bin gerade da. Ja. 60 australische Dollar.
Ja.
12-Inch Vinyl in Weiß. Sieht sehr, sehr schick aus.
Ja.
Ich bin ja eh ein großer Fan von Gaming-Soundtracks auf Vinyl. Ich habe ein paar auch alte Sega-Soundtracks von Datadisc.
Ja.
Die sind sehr, sehr schön. Also ganz, ganz tolle Soundtracks.
Aber wo wir gerade schon so ein bisschen hin und her springen, eigentlich kommen wir ja von deinem Label Fullset.
Ja.
Jetzt sehe ich aber gerade parallel die LP bzw. das Artwork.
Ja.
erinnert mich so ein bisschen, ich habe es neulich schon zu dir gesagt, an den Apidia-Move. Die haben ja auch so diesen Japan-Vibe eingefangen mit den Schriftzeichen. Und
mit
auch
dem
das,
Obi an der Seite, das ist genau, halt so ein Pappenstreifen,
sieht halt
der dran hängt.
Sehr japanisch aus, finde ich sehr, sehr cool. Du hast allerdings alles richtig gemacht. Ich habe es mir übersetzt, es heißt tatsächlich Project Neon. Das haben die Jungs von Apidia so Pi mal Daumen übersetzt, sagen wir mal.
Die ganzen Übersetzungen, die man so sieht, die japanischen von Project Neon, also auf den IIS Snapcases und in dem Manual ist, glaube ich, alles grundsätzlich, ist auch, glaube ich, Englisch und Japanisch drin. Manchmal ist es einfach nur noch ein Blur, weil ich halt einfach, ich glaube, die Leute haben schon mitbekommen, halt relativ viel mache. Aber alles, was quasi übersetzt worden ist auf Japanisch, das haben Leute, nicht nur Japaner quasi übersetzt oder die Japanisch sprechen, sondern die halt auch in dem Kontext von Shoot'em-Ups oder was auch immer es halt ist, halt unterwegs sind. So, deswegen sind wir da so ziemlich auf der sicheren Seite. So 1:1 lassen sich die Sachen nicht übersetzen, so nicht wirklich.
Ich habe es mir gescreenshottet, also ohne Kontext, nur die Schriftzeichen und in Gemini reingehauen. Der hat mir gesagt, das steht Project Neon. Also
das ist schon so akkurat, wie es geht, ist es, genau.
Okay, aber zurück zu Fullset.
Ja.
Wer ist Fullset?
Ja, wer ist Fullset? Also die treibende Kraft dahinter, die quasi da 24/7 oder 18/7, wie auch immer man das jetzt sagen will.
Sitzt mir gegenüber wahrscheinlich.
Ja, genau, richtig. Ich bin halt im Endeffekt der quasi sich Sachen ausdenkt. Ich bin allerdings auch nicht nur der sich Sachen ausdenkt und dann sucht sich irgendwen und probiert denen das halt irgendwie in die Hand zu drücken. Ich bin eigentlich immer federführend halt auch in der Umsetzung. Also Project Neon hatte ich auch, was weiß ich, wie viel Code schon selber geschrieben gehabt, bis dann halt Leute noch mitgeholfen haben. Das heißt nicht, dass das nicht noch substanziell waren. So. Ja. Gerade die letzten 20% wissen wir halt auch, wie viel das ausmachen kann. So. Und Jazz war auch ein bisschen früher drin.
Wir können von Mastermind sprechen, glaube ich. So
ja, vielleicht, ja, genau. Wie gesagt, das Ding ist halt, wie gesagt, dass ich mag das nicht, wenn sich Leute einfach nur Sachen ausdenken und dann so sind sie halt komplett abhängig von Sachen. Ich mag es halt auch alles, was, also jetzt vielleicht die Mucke und die Pixelart nicht, aber ich mag es halt auch, dass ich im Zweifel das auch nach vorne treiben, selber nach vorne treiben kann, weil ich bin ja auch im Endeffekt der, das ist meine Marke, das ist halt mein Business so und ich mache halt quasi die Versprechen, ne? Also wenn ich halt irgendwie Vorbestellungen annehme oder so, dann muss ich halt das Gefühl haben, dass, ja, ich kann es beschleunigen, wenn ich Leute dazu hole, aber wenn es nicht gerade Pixelart und Musik ist halt so, dann kann ich es im Zweifel auch, vielleicht verzögert es sich dann ein bisschen, aber ich kann es halt alleine nach vorne treiben. Und das ist halt auch das, was mir halt extrem viel, mir macht beides gleich viel Spaß. Also mir was auszudenken, aber das halt auch quasi umzusetzen. Aber es gibt ja viele helfende Hände. Also wenn man Project Neon halt mal irgendwie coinfeedet auf einen der modernen Plattformen, dann sieht man am Ende auch den Credit Scroller und da kommt schon einiges zusammen an Leuten, die da über Zeit geholfen haben, sowohl teilweise beim Programmieren, Jazz oder Inbox, der hat halt viel mit dem Gameplay auch wirklich geholfen, der hat zum Beispiel auch den Shorin-Sha Power-Up-Ring implementiert. Für die Leute, die es nicht wissen und Shorin-Sha nicht kennen, auch mal in die Mitte des Power-Up-Rings zu gehen, yieldet einen besonderen Effekt, dann kriegt man nämlich alle drei. Man muss allerdings eine Zeit lang da in der Mitte bleiben. Aber bevor wir jetzt irgendwie zu viel wieder upsliden hier oder quasi in die falsche Richtung laufen, wen gibt's da noch? Neobits habe ich schon erwähnt, Neobits war halt auch der, von dem ich das SDK benutzt hatte. Jeff, der Name ist öffentlich bekannt, deswegen kann ich den so ohne Probleme halt sagen. Jeff Kurz, der hat halt auch am Ende viel mitgeholfen. Also erstmal habe ich mich bei ihm dann auch gemeldet, habe gesagt, hey, so diese ganze Cartridge-PCB-Situation, so, hast du da noch was von Night's Chance? Du hast es doch mal gemacht vor, und da war das, glaube ich, schon irgendwie gefühlt 20 Jahre her oder so, ne? 2023. Und er hat irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube in den 2000er Jahren irgendwie das gemacht. Und dann hat er halt aber auch gesagt, oh, kann ich vielleicht ein bisschen mithelfen und hat halt irgendwie mir geholfen, die Coin-Routine. Also gerade auf dem MVS bist du gar nicht nur damit beschäftigt, das Spiel zu machen, sondern auch diese ganzen, ich sag mal, umgebungsabhängigen Programmierarbeiten, ne? Also die Coin-Routine, also das Coin-Handling, wenn Coin eingeworfen wird und so weiter und so fort. Und dann gibt's verschiedene Modi, ein Freeplay-Mode, dann gibt's verschiedene Regionen. Da hat er halt relativ viel geholfen halt, weil er das auch schon mal gemacht hatte so und da auch im Detail drinne steckte. Artists bei Project Neon, der erste war Adam, den ich wirklich, glaube ich, sogar initial habe ich den über Pfeiffer zumindest gesehen, habe ihn dann aber, glaube ich, woanders angesprochen. Der kommt aus Serbien, Wako heißt er. Das ist so sein Stage-Name auch. Witzigerweise, der hat eine Band. aus Serbien, die aber am beliebtesten, die Fanbase ist quasi hauptsächlich in Japan.
Ach, witzig.
Was geil. Ziemlich abgefahren ist. Ja. Der ist halt echt cool, super kreativ und der hat quasi das Pixel Artwork gemacht für die ganzen Enemies und die Endbosse. Und dann hatte ich Angel oder Sonja, die kommt aus den Niederlanden, die hat die Backgrounds gemacht. Besonders von den Stage 2 bis 5. Bei der ersten Stage, da hat Adam quasi, Wacko, das hauptsächlich noch gemacht. Und die hat auch die ganzen Cutscenes gemacht. Also sowohl das Intro wie das Outro.
Wie kommst du an diese Leute?
Einfach Browser öffnen, ne?
Okay, also einfach proaktiv gesucht. Kanntest du nicht vorher oder?
Nee, irgendwie? Die beiden kannte ich nicht. Also es ist jetzt halt auch nicht so, dass die irgendwie in irgendwelchen Projekten schon mitgewirkt hatten. Beim Sound war es ein bisschen anders so, weil ich halt wusste, okay, ich brauche halt so, Pixel Art ist halt noch relativ, ich will nicht sagen generisch, aber es gibt halt viele Pixel Artists so und wenn du denen dann sagst, okay, das sind die Constraints, selbst weil die noch nicht was für eine Neo Geo gemacht haben oder da Erfahrung mit haben, kannst du da relativ einfach sagen, okay, pass auf, du kannst bis zu 15 Farben plus eine, eins ist halt Transparenz pro 16 mal 16 Teil halt irgendwie nutzen. So, bei Sound ist ein bisschen was anders, ne? Besonders, wenn man den Sound so machen wollte, wie wir das machen wollten. Und das ist auch so ein bisschen mit Historie oder ein großer Teil der Projekthistorie von Project Neo halt gewesen. Wir haben halt wirklich 2-3 Jahre alleine nur an dem Sounddriver, also du musst quasi auf Neo Geo deinen eigenen Sounddriver schreiben. Es gibt zwar einen Open Source Treiber, der spielt aber nur PCMA, also quasi doof gesagt Wavefiles ab. So, aber die meisten Soundtracks damals von den Originalspielen haben halt auch diese FM Capabilities von dem YM2610 halt benutzt und ich wollte halt einen Artist, der das versteht, die Materie. Und glücklicherweise ist der 2610, der im Neo Geo steckt, ziemlich nah dran an dem, was am Mega Drive steckt, so der YM2612. Und da gibt's dann halt auch mehr Artists, also es ist schon speziell, aber auf dem Mega Drive gibt's halt wesentlich mehr Leute, die da schon mal Musik für gemacht haben. Und so bin ich an Freestream geraten, der auch Australier ist und der hatte den Soundtrack damals für Tanglewood gemacht.
Dieses Mega Drive Spiel mit dem Fuchs, ne?
Ja, genau.
Ist doch ein Fuchs, glaube ich.
Ja, genau. Und der Soundtrack ist halt aber auch komplett an, weil das ist alles sehr, sehr mystisch, sehr mellow halt so, ne? Und ich dachte mir, okay, der kann das. Ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwie den Stil, wo ich halt Bock drauf habe. Und dann habe ich gesagt, ah, doch, aber der hat auch so einen Drum-and-Bass-Hintergrund und so. Und ich habe ihm dann so Beispiele gezeigt, so von Arm Bad Rider und so ein paar anderen, hauptsächlich Rising Shoot'em-Ups quasi, vielleicht ein bisschen Toaplan. Und habe gesagt, so den Stil. Und ja, geil, Alter, ich hab eine Idee so. Und ich hab ihm auch so ein bisschen die Story erzählt und wie die Level so aussehen und so. Ja, ich glaube, wir können so einen geilen Drum-and-Bass-Soundtrack halt machen. Und dann hat er halt original alles aus diesem. Wir mussten selbst den Support in dem Composer oder in dem Tracker, den gab es noch nicht. Also Devil Mask wird zum Beispiel benutzt für das Composing von Soundtracks für verschiedenste Plattformen, für NES, für Mega Drive und so weiter. Es gab aber keinen Neo Geo Support und dann haben wir dann über Zeit nicht nur diesen Sounddriver mit jemandem zusammen entwickelt, sondern auch quasi den Leuten von Devil Mask geholfen, halt den Support in den Tracker reinzukriegen.
Krass.
Aber Freestream konnte trotzdem vorher schon anfangen, weil er musste nur immer zwei Devil Masks aufhaben, eins im Mega Drive Modus und eins gab so einen speziellen Arcade Chipset Modus und dann konnte man die gleichzeitig auch starten, weil der YM2610 in dem Neo Geo ein paar extra Spuren quasi hatte. Und wenn man beides kombiniert hat, hat man quasi einen Soundtrack bauen können oder Tracks bauen können, die quasi den Neo Geo Chip voll ausgenutzt haben so. Und so hat er am Anfang halt composed. Vielleicht machen wir das immer noch sogar so, keine Ahnung. Jedenfalls konnte er früh starten, aber dass der Sound dann wirklich auch auf dem Neo Geo lief, das war so ein bisschen zeitverzögert. Und ich mag das immer nicht, wenn Leute irgendwie Sprite-Artwork oder Pixel-Art irgendwie raushauen oder Musik und du kannst denen das nicht zeigen, du kannst das nicht ins Spiel packen. Und bei dem ganzen Artwork konnte ich das, aber bei der Mucke konnte ich das halt irgendwie eine Zeit lang nicht. Es sei denn, ich habe es halt irgendwie als Wave-File oder ADPCMB-File irgendwie gewandelt so. Aber dann irgendwann kamen wir da halt hin. Aber du wirst halt sehen, in die Blogposts, die ich über die Zeit rausgehauen habe, halt irgendwie, die so ein bisschen die Leute auf dem Laufenden halten sollten, irgendwie was den Progress angeht, da sind, glaube ich, 7 von 10 gehen halt irgendwie um unser Adventure, diesen Soundtreiber halt quasi zum Laufen zu kriegen.
Auf ja, klingt doch wirklich einigermaßen.
Und es war dann das erste Spiel, was halt auch wirklich FM-Sound oder ein Tracker-based Soundtrack halt wirklich hatte. Jedes andere Neo Geo Homebo Spiel bis dahin war halt einfach eine Wave-Spur quasi.
Mhm. Samples.
Also nicht mal arrangierte Samples, sondern ein Bounce-Track.
Okay.
Also nicht irgendwie Tracker-basiert, quasi gebounced als ein Wave-File quasi. Und das hat halt auch diese Cartridge-Sizes von anderen Homebrew-Titeln so extrem aufgebläht. Ne? Dann stand da irgendwie 400, 500 Macs oder sogar mehr drauf. Aber wenn man sich das dann so angeguckt hat, war eigentlich so 90% der Soundtrack, weil er quasi als Wave-File da drauf war. Und was natürlich relativ ineffizient ist jetzt im Verhältnis zu so einem, ich sag jetzt mal, doof gesagt, ein Tracker oder ein Mod-File halt so. Ne? Sind keine Mods, aber na, was auch immer.
Ja.
Und dasselbe auch teilweise beim Artwork. Du siehst halt teilweise, dass diese Spiele halt super riesig sind und dann guckst du halt und dann sind da ganz viele Teils halt doppelt. Und da haben wir auch viel halt rein investiert, dass wir halt, ich bin großer Hater von Ineffizienzen und großer Fan von Effizienz. Und deswegen ist das Spiel, wenn man auf das Snapcase guckt, nur 52 Macs. Und viele Leute gucken sich das so an und sagen so, 52 Macs? Nein, das ist kein Neo Geo, ne? Das ist ja, das habe ich ja fast auf Mega Drive oder so gehabt. Aber wenn man sich das Spiel dann anguckt, vom Sound und auch von dem Intro und dem Outro und dem Spiel an sich, die Endbosses, die halt groß sind. Und dann ist das Ganze sogar nochmal irgendwie zum großen Teil gedreht für den Yoko-Mode. Und das alles in 52 Macs, dann ist das auf einmal nicht eine lachhafte Zahl, sondern so, oh wow, how halt. So, ne? Wie sind wir da jetzt irgendwie hingekommen? Sorry.
Wir waren bei Fullset, ich habe dich nach Personen gefragt, die da am Start sind. Und dann sind wir auf
unter anderem
Freestream gekommen und den Sound. Übrigens, toller Soundtrack, hat mir richtig gut gefallen. Ich habe vorhin auch mal durch die anderen Sachen von dem Freestream gehört und war auch erst ein bisschen skeptisch, war der eher so Fan der leisen Töne, wenn du hast das mystisch
genug
fand.
Ja, genau, richtig. Ist,
fand ich aber
oder
trotzdem,
experimentell.
Ja, oder irgendwie sowas dazwischen. Fand ich aber trotzdem cool. Und das, was er dann da in Project Neon gemacht hat, also dieses Drum and Bass inspirierte, dieses Big Beat Geschichten, fand ich schon sehr geil.
Ja,
ist ein sehr, sehr cooler Soundtrack.
Ich höre diesen Soundtrack original seit, also den ersten Track hatten wir, glaube ich, schon in 2019, weil da hatten wir den Kickstarter und dann hatten wir sicherlich auch den Trailer und der hatte schon irgendwie dieses Das heißt, ich höre diesen Soundtrack seit 2019 und vielleicht bin ich ein bisschen eingenommen, weil das so, ne, mein Baby ist das Spiel, aber selbst wenn ich das heute anschalte, nur zum Testen oder was auch immer halt so, es ist immer noch nicht so, dass es mir auf die Nerven geht. Im Gegenteil. Also es spornt mich immer noch an und setzt immer noch irgendwie einen positiven Vibe oder löst immer noch einen positiven Vibe selbst in mir aus. Also
Dann lass uns doch mal bei unseren Hörern einen positiven Vibe auslösen.
Ja.
Lass uns doch mal, wir haben jetzt über den Soundtrack gesprochen und du hast über den Soundtrack gesprochen. Lass uns da doch mal ganz kurz reinhören. Welches ist dein Lieblingstrack auf dem Soundtrack?
Boah. Ich würde sagen, also von der ersten Stage, sowohl die Stage-Mucke, das ist halt einfach die Project Neon Theme quasi.
Signature, ne?
Genau, die Signature und auch der Boss-Fight quasi. Allerdings ist von dem All-Boss oder Mecha-All oder wie auch immer du ihn nennen willst, von Stage 3 die Endboss-Mucke auch einer meiner Favoriten auf jeden Fall. So.
Gut, dann hören wir doch einfach mal in Terra Factory müsste das sein, rein.
Ja,
oder alle drei.
Ja, und das wird übrigens live auf dem Soundchip gerade alles produziert.
Ja.
Also, ne, das ist wie gesagt kein Wave-File. Da sind auch PCM-Drums halt bei, aber das ist halt viel Synthi, also, ne, der halt gleich gespielt wird.
Das war Terra Factory.
Ja.
Und dann hast du noch gesagt, den Old Boss.
Ja, machen wir den mal genau richtig.
Das müsste, wenn ich das hier nicht ganz falsch sehe, Rocky Planet Boss sein.
Ja, genau.
welcher Boss ist das?
Die Eule.
Oh, ach so.
Der ist ja auch auf dem Cover drauf, der Eulenboss.
Ja, genau. Richtig.
Das Cover sieht auch echt geil aus, muss ich sagen.
Das PSD, falls mal irgendwer sagt, so das AI oder sowas, den kann ich gerne die 100 Megabyte Fotos verbreiten. Also jeden einzelnen Layer. Absolut abgefahren.
Ja, der Rocky Planet Boss.
Mir haben ja die Credits auch noch sehr gut gefallen.
Die Credits? Möchtest du da nochmal in die Credits reinhören?
Ja, so als Rausschmeißer. Ich bin ja Fan der leisen Töne.
Dann nur für Tobi.
Nur für Tobi.
Ja, die Credits, Tobi, nur für dich.
Vielen, vielen Dank.
Sehr gern.
Wären, glaube ich, eigentlich, wenn es nach Nathan gegangen wäre, gar nicht die Credits gewesen, sondern, glaube ich, der Titlescreen oder so.
Hätte auch gepasst, ja.
Irgendwo habe ich es einmal gedreht gehabt, weil ich es irgendwie fand, es passte besser. Und das war so ein bisschen better ask for forgiveness instead of permission. Da war das quasi schon alles fertig und dann meinte Nathan auch so, nö, passt auch, schon okay. Aber ja, sonst wäre es vielleicht irgendwie anders gekommen. Aber ich finde, so passt es ganz gut. Das ist ein ganz guter Ausklang eigentlich, dieser Song für irgendwie
nach dem Stress.
Gerade nach dieser hektischen, nach dem hektischen Endbattle. Halt
ja,
so, ne?
Ja. Mhm. Definitiv.
Ja, beim Endbattle würde ich sogar sagen, ein bisschen nervig für mich. Tut mir leid. Da.
Ist schon sehr stressig.
Ja, auf jeden Fall.
Die Alternative, wenn ich das nochmal kurz sagen darf.
Natürlich.
Die Alternative wäre gewesen, so war es initial geplant, dass du den letzten Two Last Boss gar nicht gesehen hättest, sondern nur, wenn du bis dahin noch auf dem ersten Credit gewesen wärst.
Boah.
Aber dann denke ich mir so, dann vielleicht trotzdem irgendwie den Pain halt irgendwie mitmachen, weil sonst, wenn du nur den ersten, sag ich mal, Endboss siehst vom letzten Level, das wäre vielleicht auch ein bisschen underwhelming gewesen.
Ja, und, ja, absolut.
Deswegen habe ich da auch, wie gesagt, klingt vielleicht ein bisschen doof, aber im Zusammenhang mit irgendwie Zugänglichkeit, ne, und nicht irgendwie, wenn du das Spiel nicht irgendwie jetzt grindest für ein halbes Jahr, siehst du nur die Hälfte oder so, dachte ich mir, nö, dann der muss da einfach ejecten aus diesem Tank halt so, ne, und deswegen musstest du da leider durch.
Ja, ist aber am Ende des Tages auch okay. Ansonsten hätte es sowas Ghouls and Ghosts mäßiges gehabt. Ja, ey, nee. Also, du musst das ganze Spiel jetzt nochmal spielen, damit du das echte Ende siehst. Ja. Und dann denke ich so, nee, tut mir leid. Dann zeige ich aber irgendwie, weiß ich nicht, ob ich dann den Mittelfinger zeige, aber vielleicht tue ich's.
Ja.
Und so, ja, er war echt böse und hat mich ein bisschen genervt, aber zumindest habe ich alles gesehen.
Ja, genau, richtig. So.
Und das ist schon cool.
Und ich, wie gesagt, auch wenn ich halt dieser alten Zeit natürlich, wie wir alle, so ein bisschen irgendwie hinterher trauere, halt so, nicht alles damals irgendwie von den Game-Mechaniken oder, ne, wie du schon sagst, irgendwie, man muss etwas zweimal durchspielen oder man weiß gar nicht, dass es irgendwas gibt. eigentlich ganz cool, aber auf der anderen Seite so, wer hat denn heutzutage noch Zeit, so zu grinden auf einem Game?
Ja.
Keiner so wirklich. Und dann ist es doch ein bisschen schade eigentlich, wenn man halt irgendwie Sachen kreiert, die irgendwie nur 1% der Leute
finde ich auch halt, ne? Ultra nervig. Ja. Also mag ich auch überhaupt nicht. Es gibt dann ja so einzelne Spiele, die es cool machen. Ich erinnere mich da an Castlevania Symphony of the Night, wo das dann das gleiche Spiel nochmal umgedreht spielen sollst. Was ja irgendwie noch ganz witzig, ganz cool und witzig ist, aber...
Habe ich gemacht. Das hat mich so genug motiviert, dass ich es dann komplett durchgespielt habe. Ja.
Aber solche Goods and Ghosts-Nummern finde ich dann auch schon... Boah, nee. Also ich habe dann ja in dem Moment auch kein... Also vor allem früher, ne, abspeichern und so konnte man auch nicht auf dem
Zivilisation.
Genau. Hast du da gerade irgendwie mit Mühe und Not das irgendwie hinbekommen, dann hast du ja auch keinen Bock, das nochmal zu spielen. So, oh, nee.
Only the hardcore need to apply.
Ja.
Wir sind jetzt schon relativ weit. Das Spiel haben wir einigermaßen gut besprochen, würde ich sagen.
Ja, wir sind das meiste durchgegangen. Spannend jetzt natürlich. Also das spielt eine lange Geschichte. Du hast viel erzählt. Was sind denn so die Früchte? Also wie kommt das Ganze an da draußen? Wie ist so die Resonanz gewesen in der, also auch außerhalb der Community? Wie verkauft sich das Ganze?
Ja, ist eine sehr gute Frage halt. Außerhalb der Neo Geo Community oder Schmapp Community. Ja, ich war dann natürlich auch so, natürlich wie immer gute Dinge so, aber wusste halt nicht, okay, wie kommt jetzt irgendwie so ein 16-Bit-Shooter irgendwie an auf irgendwie Steam oder PlayStation und Xbox. Und natürlich, wir leben alle so ein bisschen in unserer Bubble und wir denken, ja, es gibt halt genug Leute, die zocken halt 16-Bit-Shooter oder Schmaps irgendwie auf der Switch und so, aber das ist vielleicht nicht unbedingt immer die Masse halt so, ne?
Ja, und, Entschuldigung, wenn ich da reinhaken darf, aber... Wenn du aufs Neo Geo gehst, dann hast du natürlich ein viel kleineres Konkurrenzfeld.
Genau,
wenn du aber auf den modernen Konsolen bist, da
konkurrierst du ja mit allem.
Genau, du hast so viele moderne Schmaps, ne? Und dann kommst
und
du mit
AAA
so
Games aber auch,
genau,
also, ne?
Genau. Und dann kommst du mit so einem, ich mach Gänsefüßchen mit meinen Klauenhänden, mit so einem altbackenen Neo Geo Spiel.
Ja, genau, richtig. Ja. So, aber wie ist es denn nun wirklich gelaufen? Ich würde sagen, ganz gut und noch besser als ich eigentlich, wie gesagt, ich bin immer guter Dinge halt so, sonst würde ich diese Sachen nicht machen, so wenn ich halt denke, irgendwie, das macht keinen Sinn. Also das ist wirklich gut angekommen, wenn man jetzt irgendwie auch sich die, also es gibt halt auch so ein paar Presseartikel, es gibt zum Beispiel Nintendo Live, die haben jetzt irgendwie ein Review rausgehauen, die haben dem Spiel 7/10 gegeben und ich muss sagen, ey, ganz ehrlich, für das, was die sonst so den ganzen Tag spielen, von irgendwie Nintendo Exclusives, First-Party-Titles zu irgendwelchen AAA-Dingern, die jetzt irgendwie auf der Switch veröffentlicht werden oder Switch 2 so, da finde ich 7/10, ehrlich gesagt, bin ich sehr mit zufrieden so, ne, also alles danach würde ich ja schon fast, also ich will das Spiel nicht kleinreden, das Spiel macht Bock so und selbst ich verliere mich immer noch da drin, aber ja, also 7/10 war halt Nintendo Live, aber wenn man halt so ein bisschen halt auch guckt, so, das ist ja auch quasi nur eine Meinung von dem Redakteur, ist ja auch wieder so ein bisschen Bubble-mäßig halt so. Aber wenn man halt mal guckt, irgendwie auf Xbox hat das Ganze über 4 Sterne, ich glaube 4,6/5. Und die Xbox Community hat das auch echt angenommen. Die haben sich sehr dafür bedankt, dass es auch Xbox Play Anywhere hat. Das heißt, die konnten das mit ihrer Xbox Purchase sowohl auf ihrer Series S, Series X, One, aber halt auch auf Windows und auch auf dem Windows Handheld spielen.
Cool.
Und ja, da kam das an. Irgendwie, wie gesagt, das letzte Mal, als ich geguckt hatte, irgendwie 4,6 oder so von 5. Dann irgendwie selbst auf Mobile-Plattformen wie Android hat es 5/5 Sternen gerade. iOS sieht auch nicht schlecht aus. Wenn da noch nicht genug Rezensionen sind, dann sieht man das teilweise nicht, weil es halt auch, oder man sieht es halt nur in einem Land.
Länderspezifisch,
ja. Ja, genau, richtig. Da gibt es verschiedene Apps, wo man das dann nachgucken kann. Aber grundsätzlich sind wir halt immer in diesen 4+ von 5 Sternen Dinge, wo ich sagen muss, wow, ich meine, es ist ja auch nicht das einzige 16-Bit oder das einzige Schmapp-Game oder so, was es gibt. Und es gibt ja auch richtig gute andere Titel da draußen so. Ja. Und wenn man das so in den Kontext setzt, muss ich sagen, bin ich damit sehr zufrieden. Ich glaube, PlayStation ist irgendwie in einem Land, hat da irgendwer leider ohne Kommentar 5 Sterne gegeben. Ich weiß nicht wieso, ob er jetzt irgendwas nicht funktioniert hat oder so. Und das hat so ein bisschen das Rating jetzt auf 3,9 runtergezogen so.
Moment, der hat 5 Sterne gegeben und hat...
Nee, der hat 1 Stern gegeben.
1 Stern, du hast gerade 5 gesagt.
Nee, also hat viele 5 Sterne auch, aber ja, wie gesagt.
Ja, das kennen wir von unserem Podcast. Da haben wir auch so eine Bewertung, die das Ganze echt fies nach unten gedrückt hat.
Ja, genau.
Gemein.
Also dann halt in einem Land oder so. Ich glaube, bei PlayStation ist gemeldet. Egal. Es ist immer noch irgendwie quasi 4/5 Sterne und da würde ich sagen, das ist gut. Da bin ich sehr zufrieden mit, so was die Verkaufszahlen dann schlussendlich angeht. So, es ist jetzt wird es mit der Zeit, sage ich mal, das wieder rausholen, glaube ich, was ich zeitlich reingesteckt habe.
Du hast ja echt ein gutes Echo, ne? Also ich habe gerade so überlegt, es gibt ja wirklich viele Massen an Spielen und die Stories, die du gerade so erzählt hast.
Gute Shootmaps.
Die Stories, die du erzählt hast und das ganze Herzblut, was da reingeflossen ist, alleine das mit dem Tracker vorhin und dem Audiotreiber und so, das weiß ja niemand da draußen.
Nein,
also
niemand.
Was da so reingeflossen ist.
Die sehen nur das.
Für die ist es
die
einfach
nicht
nur,
dass es ein Neo Geo Game
ist. Es ist just another Shoot'em Up irgendwie, was so ein bisschen auf Retro macht.
Ja.
Und selbst für die Menschen scheint es ja echt gut zu funktionieren.
Ja. Ich durfte nicht mal erwähnen in einigen Shopfronts, ich durfte nicht mal Neo Geo erwähnen, weil es eine Competitor-Plattform ist. Also auch wenn das irgendwie from the past ist, so gibt's halt...
Ja, ein bisschen lächerlich, tut mir leid.
Aber. Ja, ne, also
hier darfst du es erzählen, du darfst hier nochmal sagen,
das ist ja jetzt auch nicht so oft, dass irgendwie, das ist das Spiel, was irgendwie auf der PlayStation oder auf der Switch oder auf der Xbox jetzt auch auf Neo Geo rauskommt, deswegen haben die das schon generisch gehalten, als sie gesagt haben, so möchten wir nicht so gerne, zumindest irgendwie in unserem Store oder in dem Trailer, der in unserem Store ist. Anyway, ja, deswegen, viele haben den Kontext, die wissen, die kennen den Background nicht, die sagen nicht, Alter, boah, ja, wir wissen, was da über Zeit reingegangen ist und wir haben da irgendwie mitgefiebert oder ich habe das damals gebackt oder keine Ahnung, die wissen das nicht. Das sind halt einfach, die haben ihre, viele davon, sieht man ja auch, haben an Tag 1 das halt einfach, das kann man sehen, halt irgendwie auf dem, neu auf Xbox oder neu auf PlayStation in ihrem Feed gesehen und haben es dann das erste Mal gezockt, wussten nichts über das Spiel, wussten nichts, was da irgendwie hintersteckte so, und sehen das, spielen dieses Spiel auf ihrer modernen Plattform, die halt natürlich krasseste 3D-Spiele halt irgendwie normalerweise rendert.
Ja, richtig gut.
Sehen das und geben halt trotzdem so ein Feedback. Und ich glaube, es ist eine Kombination von vielem. Ich glaube, der Soundtrack tut einiges. Der Vibe an sich halt so, ne? Die Farben so, sag ich mal. Ich glaube, das ist so, weil es halt nicht so, es sieht nicht so generisch aus. Es sieht nicht so aus wie viele andere Shoot'em-ups oder viele andere 16-Bit-Spiele, die Leute schon gespielt haben. Es hat so ein bisschen seinen eigenen Stil. Und der Soundtrack dazu, glaube ich, lässt die Herzen in Anführungsstrichen ein bisschen höher schlagen oder so. Und ich glaube, es ist halt das Cover auch, ne, die Initial Impression so damals, wie oft haben wir irgendwie auf ein Cover geguckt und haben Spiele gekauft anhand des Covers.
Safe, halt, ne? Und so, ich meine, so eine Eule ist jetzt auch kein Motiv, was man andauernd irgendwie sieht.
Nee, genau, richtig. Also
Psychosis.
Von daher.
Agony.
Ja, Psychosis, ja, stimmt. Wobei das wirklich da...
Ist aber länger her, ne? Psychosis gibt es schon länger nicht mehr.
Erstens ist das länger her und zweitens war das...
War keine Kritik.
War aber auch keine direkte Inspiration. Wir haben, als wir die Endbosse gemacht haben, haben wir halt irgendwie... Hast du ja gesehen, wir haben halt so Mecha-Animals teilweise und so ein Bird machte dann halt irgendwie Sinn.
Entschuldigung, ich muss gerade daran denken, Psychosis und Bullfrog sind beide in dem Spiel irgendwie drin, ne?
Stimmt, ja, richtig. Ja,
wie gesagt, also kenne ich natürlich
oder alles. Frogger und Agony, ne?
Ja,
wie man will.
Ja, oder das.
Ja, ja. Aber wie gesagt, war keine direkte Inspiration, da ist es quasi dann hintenrum quasi einfach so.
Nee, aber ist ja erstmal für einen Sci-Fi-Shooter ist ja eine Eule, also so Tiere erstmal ungewöhnliche Motive, das fällt ja schon auf.
Ja, genau,
das sticht ja raus aus der Masse.
Ne? Genau. Ja, gut, wenn du Darius hast, dann hast du diese ganzen, dieses Fischthema, ne?
Parodius und...
Ja gut, Parodius.
Oder Darius, ja. Mit, ist alles ein bisschen fishy.
Genau, ja, genau.
Stimmt schon.
Aber ich finde, das, was du gerade gesagt hast, also da gehen Leute, die keine Ahnung von dem Spiel haben, gehen in den Store, sehen, oh, neu auf Xbox, neu auf PlayStation, neu auf Switch und kaufen das und spielen das und geben dann eine gute Bewertung. Wir haben das bei uns im Podcast schon diverse Male gesagt, dass wenn du dich anfängst, mit den Sachen zu beschäftigen, egal ob wir einen Film oder ein Spiel besprechen, du beschäftigst dich damit, mit dem Hintergrund, mit der Geschichte, du hörst halt, was für Herzblut da reingesteckt wurde. Du bewertest die Sachen automatisch ein bisschen besser.
Wahrscheinlich, ja.
Wir haben den Super Mario, den alten hier, den mit Bob Hoskins und John Leguizamo und Dennis Hopper und so, ne? Diesen aus den 90ern, diesen miesen Film. Das ist kein guter Film, aber wir haben den besprochen und wir haben diese ganze Geschichte dahinter. Und plötzlich hat er dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, was wir dem dann gegeben haben, aber plötzlich hat er dann
10 von 10.
Zwei von fünf, sondern plötzlich hat das Ding 3,5 von 5, ne? Obwohl es das gar nicht verdient hat. Und dann ist das ja das größte Kompliment, wenn jemand ohne Vorwissen, ohne diesen ganzen Hintergrund sagt, ey, das ist ein geiles Spiel, ich gebe dem 4 von 5.
Ja. Und überleg mal, was jetzt passiert nach dieser Folge, wenn alle Menschen da draußen die Stories kennen.
Alle. Die jagen unseren Podcast durch einen Übersetzer und lassen sich da Untertitel anzeigen. Ich sag's dir.
So werden sie es machen.
Auf jeden Fall super wichtig.
Ja, nee, sehr, sehr cool. Und das heißt ja auch, also wenn man jetzt sagt, Erfolg gibt einem Recht und du siehst ja, das Spiel ist erfolgreich und funktioniert ganz gut, es kommt gut an, da hat man ja sicherlich Bock auch noch ein bisschen weiterzumachen. Du hast ja schon so ein paar Sachen vorhin mal gedroppt, in welche Richtung das gehen wird oder was als nächstes kommen könnte.
Als nächstes lass uns doch mal erstmal, was zu diesem Spiel noch kommt. Du hast so ein paar Sachen erwähnt. Du hast den Trainingsmode hast du erwähnt.
Ach so, was da noch
genau.
quasi hinterherkommen soll.
Genau, was für Updates kommen noch, bevor, genau, also, bevor wir zu den nächsten Spielen kommen.
Ich sage immer als Disclaimer davor, ne, also das Spiel immer kaufen zu dem, ne, was es jetzt ist quasi und nicht irgendwie Future Promises. Aber normalerweise, wenn ich Sachen sage, bin ich da, ist es, wenn dann, eigentlich eine Frage der Zeit. Also Sachen, die quasi so im Kopf schwirren, sind ein Training-Modus.
Sehr gut.
Es gibt ja da auch schon diesen Course-Mode. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da kann man schon die ersten 4 Level, die Reihenfolge, sich aussuchen. Das heißt, man kann schon, wenn man das 3. Level jetzt immer üben will, dann kann man schon in das 3. Level halt springen. Aber man kann jetzt nicht zum 5. springen, weil man muss halt alle 4 in seiner eigenen Reihenfolge, kann man das dann da festlegen. Aber das 5. kommt trotzdem am Ende. Und ja, Training-Modes, ich muss da selber nochmal, weil ich Training-Modes halt selber auch nicht nutze in irgendwelchen anderen Games so. Ich habe immer das Gefühl, so, ich habe jetzt Zeit zum Zocken, ich habe jetzt aber nicht irgendwie nochmal Zeit, irgendwie dediziert erstmal irgendwie zu gucken, was ist denn jetzt hier der Training-Modus. Ich schmeiß meinen Coin ein und dann geht's halt los. Aber Training-Modus halt noch ein bisschen, sag ich mal, ausbauen, mehr als nur diesen Course-Mode, wo relativ viele Leute jetzt nachfragen und das, glaube ich, halt auch die Leute noch zusätzlich motivieren würde, auch auf Mobile, aber auch auf den anderen Plattformen, ist halt Online-Leaderboards halt, ne, Scoreboard. Und dadurch, dass wir die Cartridges haben, können wir das auch definitiv machen. Hier könnte ich jetzt die Kurve schlagen zu der anderen Plattform, diese Sammlerplattform, von der ich vorhin gesprochen habe, die jetzt unter anderem Namen läuft, somethings.com. Da habe ich jetzt gerade auch ein Highscore-Feature allgemein eingebaut und das Ding wird auch bald wieder Fullset heißen, quasi, was jetzt der Shop ist. Das wird das sein, plus der Shop quasi integriert. Da sollen halt die Highscores landen von den Cartridges. Und dann gibt's ja aber auch Leaderboards, die gepowert sind pro Plattform halt, ne, von Xbox oder von PlayStation. Ich muss mir das nochmal im Detail angucken. Ich bin da nicht so tief abgetaucht, so, aber es gibt schon von diesen Plattformen halt Capabilities, die man halt nutzen kann. Und ich muss mal gucken, ob das Sinn macht, die zu benutzen versus halt rein unsere eigene Bespoke-Version, die wir halt für unsere Cartridges nutzen werden, weil da gibt's halt nichts, da gibt's halt keine Infrastruktur für Neo Geo-Spiele, was jetzt irgendwie Online-Scores halt angeht.
Klar.
Genau, die Neo Geo-Version kriegt halt, wie gesagt, etliche Verbesserungen, die jetzt schon in den modernen Ports halt drinne waren, mehr Animation, kleine Bugfixes, wesentlich optimierter, also es hat sich nie einer wirklich beschwert, aber ich glaube, ich habe 80% der Slowdowns halt irgendwie entfernen können, zumindest wenn man halt irgendwie wie One-Player spielt, von den Slowdowns, die es halt gab. Das heißt nicht, dass irgendwie das ganze Game die ganze Zeit nur auf halber Framerate läuft. Und das wird nochmal wesentlich besser und ja, muss man mal gucken, was noch so kommt. Also es gibt auf jeden Fall noch genug auf der Liste. So, es gibt so ein paar Sachen, die werde ich auf einen zweiten Teil oder auf ein anderes Shoot'em-up irgendwann schieben. So, das waren so initialen Ideen, aber die würden auch das komplette Spiel halt komplett ändern.
Darf ich trotzdem Wunsch äußern?
Ja.
Weil ich es ja sehr schwer finde.
Ja, ja, klar, logisch.
Ich fänd's super, wenn es einen, es muss nicht zwingend ein Easy-Mode sein, aber wenn es einen Mode gäbe, wo du deine Waffen nicht verlierst, wenn du abgeschossen wirst. Das fänd ich persönlich super.
Dabei verlierst du sogar gar nicht alles gleichzeitig.
Nee, ich weiß, das genau. Ding taucht wieder vor dir auf.
Genau, richtig. Und dann bist du eine Stufe oder zwei Stufen manchmal da drunter, genau, richtig.
Ich hab noch nie alle
vollgeladen gehabt.
Mains zum Beispiel. Ja, ja. Habe ich noch nie geschafft.
Musst du mal machen. Musst du mal
musst
du dich mal nur konzentrieren, nur Mains einzusammeln, dann ist es gar nicht so schwer. Weil es dann halt auch, sobald du das machst, ist es halt auch leichter am Leben zu bleiben.
Ja, das glaube ich. Genau. Das glaube ich. Ich habe es ja, wie gesagt, mit dem Arcade-Stick war es auch schon ein bisschen leichter. Aber das wäre etwas, was ich, wenn ich mir was aussuchen dürfte, mir wünschen
da
würde.
Da muss man natürlich von hinten nach vorne halt quasi das ganze Game idealerweise dann halt irgendwie um einen Easy-Mode einzupacken, weil die einfache Variante wäre halt irgendwie dir per Default mehr Firepower zu geben. Oder wie du schon gesagt hast, dass du es halt nicht verlierst.
Ja, genau. Das
ja, okay. Fänd
ich persönlich
dann
ganz
habe ich
geil.
Aber das Gefühl, dass du dann bis zur 4. Stage so gar kein Problem mehr hast und in der 5. halt trotzdem noch suffern wirst.
Das kann durchaus passieren.
Ja, okay.
Ich persönlich, ich fänd's geil.
Ja, cool, alles klar. Ich nehme das auf jeden Fall mit und kommt auf die Liste mit drauf.
Geil. Und was kommt in Zukunft? Du hast ja schon Oversurfed erwähnt.
Ja.
Und das ist so ein bisschen, also auch Neo Geo und bis zu 8 Spieler und es gibt Multitaps, ne?
Ja, gibt's auch, ja.
Und das ist inspiriert von Bomberman.
Und Smash TV.
Okay.
Das ist eigentlich mehr Arena-Shooter als irgendwie Bomberman, aber es ist vom Aufbau sieht es eher erstmal mehr aus wie Bomberman.
Ich habe nur Screenshots bisher gesehen und das sieht schon anders aus, aber gerade wenn du eine Explosion siehst, diese ultralangen Explosionsstreifen, sage ich mal, nach oben, also wie
wenn der Plus. Wenn du, ja genau, also wenn man Power-Ups einsammelt, normalerweise sammelt man halt ein Treat. Traditionell würde man sagen, macht man eine Box auf und da ist eine Weapon drin. Das ist aber alles sehr family-friendly. Es ist halt ein Food-Fighting-Szenario zwischen 8 kleinen Critters, die alle ganz cute aussehen. Und normalerweise, wenn du die Boxen aufmachst, sind da dementsprechend verschiedene Treats drin. Der Donut ist Rapid Fire, der Cookie Crumble ist mehr so eine Cluster-Bomb, die man vielleicht von Worms noch kennt. Und dann gibt's unter anderem aber auch einen Cake, der explodieren kann oder verschiedene Cakes. Und ja, der eine sieht so ein bisschen Bomberman-mäßig aus, aber es ist halt nichts, was man legt, sondern das ist so ein bisschen mehr eine Trap.
Ah, okay, verstehe.
Genau, also es ist nicht so strategisch, dass man jetzt Bomben legt oder Cakes legt.
Sieht richtig geil aus, ich glaube, das macht richtig Bock.
Ja, Tobi hat gerade nämlich mal den Trailer aufgemacht und jetzt sehe ich es das erste Mal auch in Bewegung. Und ja, jetzt sieht man auch deutlich eher, dass es ein Arena-Shooter ist, aber schon ein bisschen Bomberman ist drin.
Ja, genau. Ja. Und manchmal sind die Levels halt auch, die Grids quasi ein bisschen tighter, ne? Mhm. Aber du kannst dich halt frei bewegen und ja, man könnte halt auch Levels machen, die sich halt wesentlich mehr wie Bomberman anfühlen. Vielleicht haben wir da irgendwann mal was dediziert. Das ist halt so ein Spiel, da kannst du halt unendlich Content halt irgendwie nachschieben, ohne dass sich das Spiel halt, ne, so ein Shoot'em-up so, wenn du da irgendwie jetzt großartig was änderst, dann ändert sich quasi das ganze Spiel und du musst alles wieder neu balancen. Da ist es halt so, da kannst du mal schnell einen neuen Game, und wir haben schon viele Gaming-Modes. Wir haben Capture the Flag, wir haben irgendwie, also die heißen halt immer anders bei uns halt so, ne? Die heißen irgendwie All You Can Feed, weil es ja darum quasi geht, deine Gegner K.O. zu machen quasi, indem du sie quasi overserfst oder überfütterst. Die essen das jetzt nicht, aber du weißt schon, was ich meine.
Mhm. Ach, voll gut. Ja. Also auch da könnte man so einen schönen Love Letter in Richtung Bomberman nochmal abschicken und so ein Level Design in einem,
ja, genau,
einem
genau,
Level richtig. Vielleicht so ein bisschen auf Dino Blaster oder Bomberman machen.
Genau, richtig. Das hat viel Potenzial für mehr Content. Wesentlich mehr noch als Project Neon.
Voll cool.
Genau, aber erstmal eine solide, wie bei Project Neon auch, eine solide Version 1. Das wird challenging genug. Ich meine, die November kommt halt immer näher. Das Spiel läuft, man kann das zocken, das läuft auf den verschiedensten Plattformen. Generell laufen unsere N64 und Saturn Ports halt auch so, aber es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun. Das heißt, da gibt's auf jeden Fall Gas zu geben.
Ja. Okay.
Aber ja, es gibt auch, um das nochmal kurz, du hast Multitaps und so angesprochen, man kann das online bis zu 8 Player spielen über diese 14 Plus Plattformen halt spielen. Man kann das aber auch lokal 8 Player spielen und dann fragen die Leute, hä, wie? So, und dann gibt's halt für Neo Geo halt ein Multitap und da kannst du sogar 2 von anschließen und dann kannst du bis zu 8 statt 2 Player connecten. Allerdings haben wir in den Cartridges auch Bluetooth drin. Das heißt, wir können, wenn du den Multitap nicht hast oder wenn du auf dem N64 bist, wo es offiziell kein Multitap gibt und wir vielleicht eins machen könnten, aber vielleicht das jetzt nicht unsere Top-Priorität ist, dann kannst du 4 Pads quasi wired anschließen an dein N64, was ja auch schon nicht wenig ist, und kannst die anderen Pads, wir müssen mal gucken, ob wir bis zu 4 Pads wirklich über Bluetooth machen können, stabil und auch, dass der Lag nicht crazy wird. Aber es sieht ganz gut aus, so dass du selbst auf dem N64 halt deine 4 Wired Controllers haben kannst und dann noch 4 zusätzlich über die Cartridge quasi linken kannst.
Mega.
Wann soll das erscheinen?
November. Ich muss jetzt auch gehen quasi.
Erstmal musst du zur Gamescom.
Ja, da muss ich auch hin. Da gibt es übrigens ein Turnier, ein Oversurfed Team Turnier.
Ah, witzig.
Was ich auch schon organisiert habe, bevor ich auf meinem Weg nach Deutschland dieses Jahr, habe ich einen Stopp gemacht bei der Too Many Games in Philadelphia bei der Convention. Und da habe ich auch schon 3 Tage lang quasi ein Oversurfed Turnier gemacht und quasi 10 Stunden am Tag mit verschiedensten Leuten Oversurf gespielt.
Macht das nach 10 Stunden noch Spaß?
Ja, definitiv.
Okay, cool.
Das immer wieder neu zu erklären und immer wieder, man setzt sich immer wieder hin und wenn es eine Neugruppe ist, dann probiert man halt so ein bisschen zu erklären, halt so den Kontext und so weiter und so fort. Das fühlt sich so ein bisschen repetitive an.
Ja,
ich fühle mich dann so ein bisschen so, vielleicht habe ich dann manchmal auch nicht gerusht, aber ich war so, ah, cool, jetzt lass uns aber auch mal spielen. Das habe ich schon 1000 Mal heute erzählt. Aber die Resonanz war auch da, also Pre-Release-Resonanz halt super. Also ich würde sagen, das Kürzeste, was jemand mal gespielt hat, war irgendwie 4 oder 5 Runden so.
Mhm.
Und das zeigt so ein bisschen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und wie gesagt, cool. Das Spiel an sich ist eigentlich auch so contentmäßig für die Version 1 ist da schon einiges drin. Mhm. Verschiedene Spielmodus, selbst Teamspielmodi, Capture the Flag und jedes Level hat so seine eigene Contraption noch irgendwie da drin und so, was nur in dem Level ist. So, das eine Level hat zum Beispiel Portals sogar, wo du nicht nur durchlaufen kannst, sondern auch durchballern kannst. Das heißt, du ballerst auf der einen Seite Donuts rein und auf der anderen Seite kommen sie raus. Und da ist schon sehr viel. Und deswegen sind wir jetzt halt wirklich in der, die Crunch-Phase ist halt wirklich Polishing, 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 so dass der Core halt funktioniert und diese ganze Online-Funktionalität über diese 14 Plattformen halt funktioniert. Und wenn das halt alles draußen ist, dann kann da ohne Ende Content halt nachkommen halt so, ne? Besonders wenn es halt angenommen wird und viele Leute es halt spielen halt
cool. Würdest du mal was für einen Gameboy geben?
Naja, es gibt ja Warmblaster, ne?
Ja.
Ja. Kann man auf, wenn man es online nicht findet, es gibt es auf Antstream.com witzigerweise.
Echt?
Ja, ja, genau, richtig. Ich glaube, es hat sogar über die letzten, weiß nicht, wie viele Jahre sind es jetzt, 6 Jahre oder so, glaube ich, auch 25 Euro oder sowas generiert. Das zocken nicht so viele und dann zocken die das nicht so lang, aber da gibt es das im Zweifel zu sehen. Das muss man es nicht mal
runterladen. Vielleicht musst du nochmal so eine sophisticated Version von Warm Blaster rausbringen irgendwann.
Also ich finde, der Gedanke ist mir vorhin schon gekommen, ich finde, dass Warm Blaster, dadurch, dass das ja die Blaupause, die Vorlage für Project Neon ist, ich finde, das gehört ins Bonusmaterial von Project Neon. Ja.
Oder so ein Easter Egg oder so.
Ja, oder so ein Easter Egg, genau. Irgendwo im Menü musst du den Konami-Code eingeben und so. Und den
Full-Set-Code.
Den Full-Set-Code mit 2 falsch rum 11. Und dann kannst du...
Aber wahrscheinlich wird keiner den Zusammenhang verstehen, weil das irgendwie komplett 2 verschiedene Welten sind halt so.
Ja, aber erinnerst du dich noch an Lotus auf Amiga? Da konntest klar, du doch diesen Dax-Mode gab's doch da, wo du diesen Schützenfest-Shooter da...
Ja. Oder bei Breath of the Wild haben sie auch irgendwie einen 2D-Prototypen erst irgendwie gebaut, so. Ja.
Also passt ja auch augenscheinlich nicht zusammen, aber... Trotzdem.
Ja, doch, schon. Es ist halt nur, es sind so verschiedene, so Neo, also Game Boy ist quasi so der Anfang der wirklichen, sag ich mal, pixelbasierten, wenn man jetzt irgendwie Atari mal 2600 oder sowas mal ausklammert, weil das kann man ja nicht von Pixel Art sprechen.
Nee.
Das Game Boy ja quasi der Anfang von Pixel Art zusammen mit NES und so ein paar, ne, oder Famicom und Neo Geo ist quasi das Ende. Von daher. Ja, das ist schon ein Unterschied. Aber ja, kann man machen. Ich habe das auch mal irgendwie online irgendwo hochgeladen. Ich glaube auf vielleicht auch irgendwie auf Poet oder so, auf diesem Demoscene-Portal oder auf irgendwas, wo so Homebrew-Dinger rauskommen. Ich weiß gar nicht, warum sie es nicht genommen hatten. Ich glaube, weil es Version 03 war, aber es kann nicht versioniert sein. Irgendwas war komisch auf jeden Fall. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann nicht. Ja, ich habe jetzt sowieso was anderes zu tun.
Übrigens, das Piepen haben wir die letzten Male ignoriert. Das kommt hier oder tritt hier regelmäßig auf an der Location, in der wir hier sind.
Das ist der Todmann-Schalter. Das möchte einfach nur checken, ob wir noch wach sind.
Genau, jetzt haben wir es einfach ignoriert und damit musstet ihr jetzt einfach mal leben. Ein paar Sekunden.
Okay, bevor wir es jetzt aber so langsam haben, Sascha, wir haben jetzt ein paar Fragen gestellt. Welche Frage haben wir noch nicht gestellt? Was möchtest du für eine Frage gerne gestellt bekommen?
Ja, ich meine, ihr habt gefragt, so schon die Frage habt ihr gestellt, was als nächstes, und ich habe quasi das Naheliegendste halt, weil wir über ein Spiel gesprochen haben, über das nächste Spiel halt gesprochen. Was jetzt aber auch, wo ich jetzt angefangen habe, ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit drüber zu reden, was glaube ich ganz spannend sein könnte. Alles das, was wir hier so ein bisschen besprochen haben, so was halt irgendwie auch so ein bisschen die Blut, Schweiß und Tränen quasi, sage ich mal, hervorgerufen haben, das sind so teilweise Sachen, wo ich mir immer gesagt habe, so warum, das haben doch irgendwie Leute schon mal gelöst gehabt, warum muss das immer wieder gelöst werden von irgendwie, wir haben über den Soundtreiber gesprochen, wir haben über PCBs herstellen für Cartridges, also ne, fürs Neo Geo, fürs N64 und fürs Saturn. Und so weiter und so fort, bis hin zu diesen nativen Ports. Ich glaube, wir haben auch hier ein bisschen ja in dem Gespräch darüber gesprochen, so dass Neo Geo Spiele zwar nicht ganz günstig sind, aber dass man jetzt nicht, sage ich mal, nur weil man Neo Geo Spiele macht, heißt das nicht, dass das unbedingt sustainable ist. Viele Leute, die Neo Geo Spiele gemacht haben, haben auf einmal aufgehört. Und all das zusammengeworfen, habe ich mir halt gedacht, so warum nicht das nehmen, was wir haben, also von irgendwie diese Möglichkeit, Neo Geo Spiel nicht nur zu entwickeln, aber dann auch native Ports zu haben für diese 14 plus Plattformen, die wir jetzt schon unterstützen, und ich sage 14 plus, weil es ja quasi jetzt schon eigentlich schon mehr sind, das Ganze halt einfach zur Verfügung zu stellen, damit die Leute nicht den Pain haben müssen, irgendwie rauszufinden, okay, wie mache ich jetzt irgendwie ein Neo Geo Spiel, wie mache ich den Soundtriver, wie mache ich jetzt die Ports, nicht nur auf modernen Systemen, sondern auch auf anderen Retro-Systemen, um quasi mehr rauszubekommen von einem Spiel, was man halt macht. Weil wenn man halt sich auf eine Plattform konzentriert, das ist gut so, weil man damit ja auch so ein bisschen die Stilrichtung setzt so und halt auch so ein bisschen die Limits. Aber man kann, sage ich mal, als Indie-Developer Secondary Streams ganz gut gebrauchen, sage ich mal halt so. Ne? Weil, wie gesagt, Neo Geo, ja, man verkauft die Spiele teuer, aber man investiert halt auch viel und die Hardware ist kostspielig und so weiter und so fort. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Wer daran interessiert ist, kann mir gerne eine E-Mail schreiben an sascha@fullset.io. Und wie gesagt, das beinhaltet dann quasi, wenn man da zusammenkommt, den Zugriff auf diesen Abstraction Layer oder dieses FSDK, wie ich es nenne, dass man halt das Neo Geo Spiele macht, aber gleichzeitig diese 14 Ports hat. Wenn es um diese modernen Plattformen geht, ist es ein bisschen schwierig halt, weil die, wie gesagt, ja gegatet sind, Xbox, Switch und PlayStation, da könnten wir halt auch als Publisher dienen und das halt auch für die Retro-Games halt so, ne? Also sowohl ein physikalisches Release dann zu machen von den Games, gerade wenn man dann auch automatisch diese Ports bekommt, das werden wir halt anbieten. Wir werden auch die digitale Distribution anbieten, nicht nur für Steam und diese anderen Plattformen, von denen wir gerade gesprochen haben, diese Konsolenplattformen, und auf Cartridges als physikalisch, sondern auch, woran wir gerade gucken, als digitalen Download auf existierenden Cartridges, die schon draußen sind. Weil man kann nicht nur diese Cartridges updaten, man kann, wenn man das will, und wie gesagt, da sind wir auch wieder beim Thema Optionality, kann man auf diese Cartridges dann theoretisch, können wir auch andere Spiele quasi anbieten, die man kauft für seine bisherigen Cartridges und dann kann man die Cartridge quasi wandeln über einen Download. Und dann sieht man die Spiele, die man hat und dann hat man quasi ein Dashboard, was so ähnlich aussehen kann wie so ein modernes, sagen wir mal, Nintendo Switch Dashboard. Das ist relativ simpel, deswegen ist das ein gutes Beispiel. Dann kann man halt die Spiele, die man quasi für seine Cartridge gekauft hat, halt aussuchen und dann kann man halt das darüber runterladen und die Cartridge auch reflashen. Und auf der Saturn und auf dem N64 kann die Leute, die Consumer dann, die diese Cartridges haben, auch mehrere Sachen auf einmal auf ihrer Cartridge haben. Die müssen dann nicht jedes Mal, wenn sie das Spiel wechseln, die Cartridge reflashen, genau. Und dann werden wir sogar auch, wenn man das gekauft hat, zusätzlich für die Cartridge, so zumindest ist so der Plan halt, dann kann man auch das Artwork-Set, falls man jetzt seine Cartridge auch umgestalten will, ne, von allen Spielen, die man zusätzlich gekauft hat. Knight's Chance ist ein konkretes Beispiel von Neobits, das Spiel, was damals fürs Neo Geo auch rauskam. Das wird eines der ersten sein quasi, was es auf allen Plattformen dann auch demnächst geben wird und nicht nur auf dem Neo Geo. Und wo es ein neues physikalisches Release, ein Physical Run geben wird fürs Neo Geo, zusätzlich zu, wie gesagt, N64, Saturn, moderne Ports. Und aber auch quasi, das ist ein Spiel, was man dann halt auch als zusätzliches Spiel für seine existierende Cartridge halt kaufen kann. Wir wissen noch nicht, ob wir das irgendwie jetzt für unsere neuen Titel immer sofort machen. Jetzt zum Beispiel, wir werden wahrscheinlich nicht anbieten, dass man jetzt seine Project Neon Cartridge halt irgendwie zur Oversurfed Cartridge halt wandelt. Aber über Zeit ist vielleicht auch das irgendwie eine Option. Genau. Das machen wir halt alles auf. Also wer gerne mal nicht nur Spiele entwickelt oder vielleicht sogar auch schon Spiele entwickelt und vielleicht sogar schon ein Spiel hat für N64 oder Saturn, gibt's nicht so viele Entwickler, die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht eher gering, dann könnte ich da halt helfen quasi oder wir mit der Distribution. Aber wenn man halt quasi ein neues Spiel macht oder ein Neo Geo Spiel hat, was man halt auf 14 anderen Plattformen anbieten will, dann kann man das dafür auch nutzen. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Immer melden. Ich bin genauso erreichbar wie viele andere Leute, von denen man es gar nicht ausgeht. Also wir haben vorhin darüber gesprochen, wie viele Leute irgendwie auch, wer ist Fullset und wer hat da so mitgeholfen. So, die Leute habe ich halt auch alle irgendwie irgendwann mal angeschrieben und habe gesagt, ey, du hast doch da schon mal was gemacht. So. Und hier ist es jetzt sogar so, dass ich proaktiv sage, ey, wir haben schon mal gemacht.
Meldet euch.
Vielleicht wollt ihr euch den Schmerz sparen. Aber ich verstehe natürlich auf der anderen Seite, dass manche Leute halt auch sagen, nee, ich will alles selber machen. So eine bin ich halt.
Und den Weg lieber selber beschreiten möchte. Aber das finde ich ja so geil irgendwie, ist ein bisschen abgedroschen, aber das ist so geil an der heutigen Zeit, dass man das alles so machen kann. Ne? Man kann einfach so Leute anschreiben und sie nach allem fragen und dann connectet man plötzlich mit Menschen aus den Niederlanden oder aus Serbien und stellt sowas auf die Beine und
das habe ich früher, das du hast vorhin gefragt, so was habe ich so aus meiner Karriere oder aus meiner IT-Welt oder Startup-Welt halt gelernt, auch da, gerade in der Startup-Welt, die Leute, auch wenn sie noch so bekannt waren, so, ich habe denen halt einfach geschrieben, so, bevor ich Doctape an Atlassian verkauft habe, habe ich auch Drew at Dropbox geschrieben und Aaron at Box.net, und solange man irgendwas hat, was interessant für die Leute ist, dann kriegt man normalerweise auch einen Kontakt hin halt so, ne? Aber es muss halt irgendwie passen halt so. Und wie gesagt, auch da ist es halt so, wenn man jetzt vielleicht noch nicht mal in Pico 8 irgendwie ein Spiel gemacht hat und meldet sich jetzt und sagt, oh, ich würde das gerne machen, dann sollte man vielleicht ein, zwei Mini-Stationen vorher schon mal gemacht haben, sagen wir es mal so.
Mini-Portfolio kann nicht schaden.
Ja, genau. Oder ein bisschen Erfahrung halt so, ne? Dass man halt auch sieht, dass die Leute es ernst meinen.
Ja.
Und auch den Driver.
Verstehe.
Eine letzte Frage hätte ich noch. Der Kickstarter, ne?
Ja.
Oh Gott.
Schöne Klammer.
Ja, genau. Nochmal zurück, ganz zum Anfang. Als du dir damals eingestellt. Der
gescheitert ist.
Nein. Du hast ja klar gemacht, dass du den vorher beendet hast. Ja. Mhm. Aber das wird sich ja in dem Moment wahrscheinlich nicht so gut angefühlt haben.
Doch.
Ja?
Ja, doch. Ich hatte, bevor ich den eingestellt habe, hatte ich ja quasi schon. Es ist ja nicht so, dass ich den gestoppt habe und habe dann 2 Monate später nach einen Job gemacht. Also das ist ja, ich habe ja so ein bisschen erwähnt auch, wie schnell die Succession war von irgendwie Pico 8 zu Game Boy zu Neo Geo, und so ähnlich war das halt auch. Ich habe halt gesehen, so, warum das Risiko eingehen, dass es irgendwie, ich will es doch trotzdem machen und du hast doch schon so und so viele Interessenten, die Bock haben, das zu backen, so. Warum willst du es denn drauf anlegen, so, wenn du daraus quasi einen Sure-Shot machen kannst, weil du den Rest kannst, schmeißt du halt selber halt irgendwie rein. Und ich hatte ja glücklicherweise wegen des Backgrounds, wie gesagt, war ja so ein bisschen Teil heute von dem, worüber wir gesprochen haben, dadurch, dass ich quasi das vorher gemacht hatte und bei Atlassian gearbeitet hatte, ich hatte glücklicherweise die Möglichkeit im Zweifel, das auch ein bisschen selbst zu finanzieren halt so, ne? Ich sag vielen Leuten, hab das in einigen anderen Podcasts so gesagt, wie gesagt, ich will nicht so klingen, als ob das jetzt unmöglich wäre, irgendwie mit Neo Geo Spielen alleine irgendwie Geld zu verdienen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt wesentlich höher, dass du das Geld, was du hast, verlierst und nicht zum Ziel kommst, als dass du halt, wie manche Leute halt denken, halt irgendwie reich wirst. Deswegen sage ich immer so, nee, ist eigentlich eher andersrum. Du musst eigentlich schon ein bisschen Geld mal zurückgelegt haben, um dir überhaupt leisten zu können, Neo Geo Spiele machen zu können. Ja, wirklich. Ja. Weil hätte ich das nicht gehabt, hätte ich wahrscheinlich ab und zu auch mal nicht mehr genug Runway halt gehabt, auch wenn die Vorverkäufe nicht schlecht liefen. Da ist einiges halt an Ressourcen über Zeiten reingegangen, in Musik, in Grafik, in PCBs, in Plastik und so weiter und so fort.
Meine Frage wäre nämlich gewesen.
Ja, schon beantwortet.
Was würdest du dem Sascha von damals, als der Kickstarter, als du den beendet hast, was würdest du dem jetzt sagen?
Alles richtig gemacht, ja. Also eigentlich alles vom Kickstarter bis irgendwie auch, dass ich nicht hyperoptimiert habe halt quasi, was irgendwie Kosten. Also ich sag mal, ich habe keine Shortcuts gemacht halt, so eine bis zur Version 1. Und auch diese Collector Edition, die wir gemacht haben, so, da waren so viele Sachen drin, die war teurer als der Aufpreis für die Collector Edition halt war. Da waren halt diese Sachen halt überhaupt herzustellen. Die da waren 2 Poster drin, irgendwie 4, also ein Shirt, Socken, keine Ahnung. Echt viele Sachen, und vielleicht konnten die Leute nicht mit allem was anfangen. Aber man hat schon was bekommen, sage ich mal so. Und ich habe auch, wie gesagt, nicht gespart. Ich habe halt nicht geguckt halt irgendwie so, wie kriege ich jetzt alles so günstig wie möglich. Ich wollte halt einfach erstmal die Erfahrung sammeln und jetzt nicht irgendwie irgendwelche Shortcuts da machen. Und der Plan war, glaube ich, gut. Aber der Plan ist halt auch gut, wenn man sich das in Anführungsstrichen halt leisten kann halt so. Genau. Und jetzt natürlich mit allem, was ich da gelernt habe, so genauso wie ich mir das vorgestellt habe, nehme ich jetzt die Erfahrung und gucke natürlich schon so, okay, was kann man halt irgendwie noch besser machen. So, aber no regrets vom Kickstarter, gescheiterten Kickstarter.
Ich hab's nicht gesagt, heute. Du.
Ja, ich weiß. Mike, was? Wen könnte Mike da blamen? genau. Deswegen. Bin zufrieden, wie es gelaufen ist, und ich kann es nicht abwarten quasi, wie es weitergehen wird, auch wenn ich vorne drinne sitze und quasi aufs Gaspedal drücke und selber lenke und sehe, was vor uns ist, ist es halt auch immer, das Ziel zu erreichen, ist immer noch sehr spannend so, ne? Und viele Sachen ergeben sich manchmal auch dann auf dem Weg halt noch so, die es halt nochmal geiler machen halt so.
Wie zum Beispiel auf dem Weg zur Gamescom in Hannover zwischenzustoppen und bei uns im Podcast reinzuschauen. Das hat sich auch so ergeben.
Ja.
Genau. Und damit haben wir es mal wieder, oder?
Das klingt fast so, ja. Und eigentlich bleibt uns dann auch nicht viel anderes übrig, als unseren lieben Hörerinnen und Hörern zu danken, nachdem wir Sascha gedankt haben, nochmal, dass er sich die Zeit genommen hat.
Thanks for having me.
Und vielleicht machst du es ja so wie alle anderen da draußen und honorierst das Ganze mit einer geilen Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Und auch du kannst, wie alle anderen, uns natürlich einen netten Kommentar da lassen auf unserer Website www.ewiggestern.de oder in unsere DMs sliden auf den sozialen Kanälen, Instagram zum Beispiel oder Blue Sky.
Oder wenn es dir so richtig gefallen hat hier bei uns, ne, dann kannst du uns auch auf Steady unterstützen. Mit 3 Euro bist du dabei.
Boom.
Gibt jetzt noch keine Gegenleistung, aber wir planen schon sehr lange Gegenleistung.
Unser ewiger Dank, ist dir sicher?
Ja, das definitiv. Sebo würde nämlich sagen, beschmeiß uns mit Geld.
Richtig, außerdem, wir brauchen eine neue Speicherkarte.
Ja, stimmt. Ja, genau. Haben wir vorhin festgestellt.
Die 8-Gigabyte-Karte ist jetzt auch wirklich langsam voll.
Ja, die ist langsam voll.
Wir müssen anfangen, Sachen zu löschen.
Und du beschmeißt uns jetzt zwar nicht mit Geld, aber wir beschmeißen euch, also euch jetzt unsere Zuhörenden, mit 2 Spielen, ne? Mit 2-mal Project Neon. Ihr könnt jetzt hier was gewinnen.
Genau, wir haben freundlicherweise von Sascha ein paar Codes zur Verfügung gestellt bekommen.
Genau, ein paar, also 2.
2, genau, und zwar für ein System eurer Wahl. Ich glaube, die Systeme sind in diesem Podcast einige Male gefallen. Wir wiederholen sie natürlich nochmal.
Steam, der App Store, was auch die iOS, macOS und tvOS, also auch Apple TV, beinhaltet. Mhm. Und dann alle Konsolen, Switch, PlayStation und Xbox und Android, glaube ich.
Ja. Ja, also müsste wahrscheinlich für den einen oder anderen was dabei sein. Wenn ihr Bock habt, das zu gewinnen, dann könnt ihr einfach den Post liken und kommentieren, den wir zum entsprechenden Zeitpunkt veröffentlichen werden. Und dann lassen wir euch die Codes irgendwie zukommen.
Ja, die Gewinner werden von uns gezogen und in der Folge darauf veröffentlicht. Und dann, ja, gibt's die Codes.
Ja. Yeah. Yes.
Yes, sir.
Voll geil. Wir haben mal wieder ein Gewinnspiel. Lange her.
Ja.
Mal gucken, wie viele dieses Mal mitmachen. Ich hoffe, wir werden mal 3-stellig.
Also, wir sind unser Castle of Illusion Modul auf jeden Fall losgeworden.
Ja, auf jeden Fall. Das war geil.
Ja. Das ist auch ein gutes Spiel.
Auf jeden Fall.
Ein sehr gutes Spiel sogar.
Ja.
So, und dann würde ich sagen, Sascha, nochmal vielen Dank.
Ich danke euch.
Wie sagt man in Australien?
Die Begrüßung ist good day, aber
good night vielleicht.
Vielleicht, ja.
Good night passt ja auch, es ist ja schon dunkel draußen.
Das stimmt.
Dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich ohne Hundevorfall in 2 Wochen wieder und bis dahin
bleibt gut.
Genau, sehr richtig.
Bis dahin.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Du siehst müde aus. Willst du jetzt nicht mal ein bisschen schlafen?
Nein, nein, ich fühle mich prima, wirklich. Du, ich habe mir gedacht, wenn du nicht willst, dass ich nochmal gegen Creed boxe, dann wird mir schon irgendwas anderes einfallen, weißt du?
Da wäre schon was, was du für mich tun könntest.
Was denn?
Komm mal näher. Bis ich gehen.
Was?
Gewinne, gewinne, gewinne. Gewinne.
Dann wollen wir jetzt mal nicht mehr lange rumfackeln. Wir haben schon zu viel Zeit verplempert.
Kurze Frage. Du hast uns doch diverse Codes zur Verfügung gestellt, ne?
Ja.
Können wir irgendwas davon verlosen?
Ja, klar.
Können wir eine Verlosung machen?
Ja, vielleicht können irgendwie 1 oder 2 Leute können von der Plattform ihrer Wahl, egal ob Switch, PlayStation, Xbox, Steam, iOS, Android, einfach sagen und viele Leute sagen, ey, ein Switch-Spiel, was normalerweise irgendwie, ist ja auch nicht ganz günstig, kostet ja nicht irgendwie nur 2 Euro oder
genau,
sowas.
Genau, 20, ne?
Ja, genau, und dann dafür machen die Leute sich dann die Mühe, irgendwie einen Kommentar zu